Elmas nach Leipzig, Vandenbeek zu Frankfurt, auch Kalajdzic zu der Eintracht, Sancho vielleicht nach Dortmund, Martins auf dem Plan, Mukiele, Dier, Palinja. Viele Namen kursieren momentan in der Kickbase-Welt. Wir sprechen drüber. Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico.
Das Original.
Ein wunderschönes neues Jahr, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und auch schön, dass du wieder am Start bist, Bench. Hallo, Bench.
Hallo, Janni. Also es ist wirklich eins der ersten Worte, was wir miteinander wechseln. Also du hattest ja letzte Woche noch Urlaub, deswegen ist es jetzt echt lang her, dass wir hier zusammen saßen.
Ja, ich freue mich. Wie war denn Weihnachten bei dir? Wir haben ja gar nicht gesprochen, aber wir haben richtig Entzug voneinander gehabt.
Naja, wirklich. Ist jetzt langsam mal wieder Zeit, hier ein bisschen zu schnacken. Weihnachten war, ich würde sagen, durchwachsen. Es war, also bei uns gab es hier eine kleine Corona-Welle. Meine Freundin und mich, der Esel nennt sich immer zuerst, ne? Hat es nicht erwischt, aber komplett durch die Family, mit der wir gewesen wären, zusammen gewesen wären die Tage. Deswegen waren wir dann eigentlich so vom 24. bis 26. mit viel Kochen, Essen verteilen, Essen einsammeln und zu zweit hier chillen beschäftigt. War jetzt auch, also war jetzt nicht kacke so, aber an Weihnachten.
Grüße an die Familie.
Aber an Weihnachten vermisst man es dann schon ein bisschen auch unter der Family zu sein mit ein paar Leuten.
Ja, doof. Weiß man denn, wo der Ursprung war? So, ist so einer schuld, der auf Malle die Woche. Obwohl, Malle ist man nicht mehr. Wo ist man? Der Apres-Ski war die Woche davor?
Nee, also dem Bruder von meiner Freundin ging es die Woche davor nicht so gut, aber das ist so einer, der hat so, also so auch kompletter Schweinemagen, wenn der Magen-Darm hat, so passiert gar nichts gefühlt und es kann gut sein, dass er einfach dachte, ein bisschen verschnupft und das war's schon, weil als nächstes hat es dann seine Freundin und die war dann die Tage vorher mit ihrer kleinen Tochter, die jetzt auch erst ein paar Monate alt ist, bei der Oma, also dann hier in der Nähe. Und dann war die Oma mit uns am 23., hat mit uns gekocht für Heiligabend. Da waren wir dann auch stundenlang im selben Raum und so. Also eigentlich hätten wir es durch die Bank haben müssen. Und es kann gut sein, dass der Ursprung da lag, aber so richtig weiß es niemand.
Okay, aber ihr beide habt es nicht bekommen. Also
nee, du bist wir haben gesund geblieben Glück gehabt.
Hast. Ja. Was habt ihr dann am 24. abends gemacht? Habt ihr einfach gechillt Fernsehen geguckt?
Ja, also wir haben halt gegessen einfach, haben dann tatsächlich per FaceTime, weil als wir das Essen dann verteilt haben, haben wir dann auch so Geschenke verteilt und eingesammelt und so weiter. Und dann haben wir so ein bisschen so Bescherung über FaceTime und da ein bisschen gequatscht. Und dann haben wir zu zweit ein bisschen was gespielt und halt im Rahmen dessen, was möglich war, halt trotzdem schön gegessen und so. Ja, war ein sehr ruhiger Heiliger Abend.
Ja, glaube ich. Mal ein bisschen anders. Aber ja. Muss natürlich das Beste ausmachen. Ich finde schön, dass es heutzutage auch möglich ist, einfach zu FaceTime und dass man dann auch Essen verteilt. Ja. Ist ja auch so ein bisschen der weihnachtliche Gedanke dann.
Wie war es bei euch, Janni?
Gut, also wir sind zum Glück verschont geblieben. Also ich habe ja mitbekommen, also einige waren auch krank so zu der Weihnachtszeit. Mhm. Bei uns waren zum Glück alle gesund. War schön viel gegessen. Ich habe wirklich nochmal zugenommen. Ich war schon so in der Dezemberzeit, dadurch, dass wir echt, also daheim, wir hatten drei Adventskalender einfach hier stehen und du einfach jeden Tag Süßigkeiten gegessen hast. Und jetzt Weihnachten ist nochmal eskaliert und ich habe mich auch wirklich sehr, sehr wenig bewegt. Ich war jetzt zum Glück nach Silvester, also Silvester war, glaube ich, so der Höhepunkt meiner körperlichen Unfitness. Ich bin nach Silvester zum Glück Skifahren gegangen, jetzt letzte Woche, du hast ja gesagt, geil, war auch im Urlaub. Und da, also erster Tag habe ich mich gefühlt wie der unsportlichste Mensch Deutschlands. Und aber man hat gemerkt, es wurde besser und das tat auch wieder gut, weil man fühlt sich, natürlich ist es geil, viel zu essen, aber ich habe mich schon ein bisschen eklig gefühlt. Und ja, jetzt war es auch wieder gut, so ein bisschen, jetzt wir waren fünf Tage war ich jetzt in Österreich gewesen.
Ja.
Und das tat auch wieder gut, weil man so ein bisschen sich auch besser gefühlt hat. Einfach mal schwitzt. Ich habe gefühlt, ich habe zwei Wochen einfach nicht mehr geschwitzt. So.
Beim Skifahren schwitzt man aber auch so wahnsinnig. Boah, so, ne? Wild, also ja. Es macht so Spaß, muss ich auch echt mal wieder, also sage ich jetzt seit Jahren, dass ich mal wieder irgendwie zusehen muss, aber so, keine Ahnung, da hast du manche Leute, die da irgendwie gar keinen Bock drauf haben, so unter den Freunden, dann hast du hier und da schon welche, die mit 25, 18 Mal das Knie durch hatten und sagen, ey, das tue ich mir nicht mehr an, so, Irgendwie muss ich es mal wieder gebacken kriegen demnächst. Aber wenn wir bei dem Thema sind, dann auch noch mal kurz eingehakt zu meinen Weihnachtsfeiertagen. Dadurch, dass wir nur zu zweit waren die ganze Zeit und du dann natürlich auch jetzt nicht 6 Stunden mit der Familie zusammensitzt und über Gott und die Welt sprichst, sondern vielleicht auch mal sich an dem Abend ist nach 2 Stunden, jetzt soll ich sagen, auserzählt hat, aber hört sich doof an, aber du weißt,
was ich meine. So ein altes Ehepaar, man redet einfach nicht mehr miteinander.
Hatte man halt echt viel Zeit auch so über die Tage und das war geil, dass man dann echt so Sportroutine in Anführungsstrichen so ein bisschen aufrechterhalten konnte. Also wir waren eigentlich, ich war glaube ich in den letzten 2,5 Wochen so fast jeden Tag oder bestimmt so 5-mal die Woche morgens beim Sport dann zum in Tag starten und so, hab da so ein bisschen Routine aufrechterhalten und entwickelt und das fühlt sich geil an, muss ich sagen, mal aus einer Weihnachtszeit zu kommen, so in Januar zu starten und das Gefühl zu haben, so du bist nicht schwerer als vorher und wenn dann sogar wahrscheinlich noch ein bisschen fitter.
Boah, geil. Ja, bin ich neidisch, Mensch. Wollen wir dich oberkörperfrei heute aufs Cover packen?
Auf gar keinen Fall, da fehlt noch einiges.
Irgendwann.
Irgendwann.
Ja, also schön, ich weiß auch, das war der 2. Januar, ich habe ja gesagt, so Silvester war so mein Tiefpunkt. Ja. Im 2. Januar habe ich auch gedacht, so, weil alle, also ich bin ja kein Fan von Neujahrsvorsätzen, so denke irgendwie auch nicht in Jahren, aber man hat schon echt gedacht, so ey, alle haben jetzt so einen Hype und alle rennen ins Fitti und sowas.
Mhm.
Und dann fühlt man sich umso schlechter, weil man ja irgendwie so vor 3 Wochen war meine körperliche Verfassung geiler als jetzt und eigentlich sollte doch jetzt so der Peak sein, wo alle irgendwie so das Gefühl haben, jetzt greife ich an und jetzt will ich einiges anpacken.
Das ist auch einfach ein Phänomen. Jedes Jahr im Januar sind die Fitnessstudios dann so voll und so, weil alle sich denken, ja, jetzt mache ich. Und dann 3 Wochen später sieht es wieder aus wie vorher.
Ey, wo sind diese Menschen? So, ich habe so das Gefühl, so die Korrelation zwischen Menschen, die bei der Landung des Flugzeuges sofort aufstehen und die im Januar. Und was?
Ich dachte, du meintest gerade, die bei der Landung des Flugzeugs direkt aufstehen und wild klatschen. Aber nee.
Ich meinte die ja, landen weiß, und dann, wo so sofort das Seatbelt-Zeichen sofort bam und sofort aufstehen.
Und direkt in die Schlange und 20 genau. Minuten im
Gang. Und ich glaube, die Korrelation zwischen den Menschen und die im Januar ins Fitnessstudio rennen, ist relativ groß.
Ja, das kann gut sein.
Ich hoffe,
würde ich nicht anfechten wollen.
Ja, wild. Also ich kenn wenig, glaube ich, in meinem Umkreis, die so sind, aber.
Oder auch, auch geil, was ich sogar noch, also einerseits finde ich es noch komischer als zuerst aufstehen im Flugzeug, aber es ist auch irgendwo, also das ist noch viel mehr verbreitet, das ist irgendwie viel angenommener sozusagen in der Gesellschaft, ich komme gerade nicht aufs richtige Wort, in der Schlange am Gate, wenn du einsteigen kannst in den Flieger und dann ja sogar mittlerweile, wenn es jetzt nicht die kleinste Maschine am Flughafen ist, sogar da ja steht, ey, rein so bis so, dann rein so bis so, dann rein so bis so. Die Leute, die dann schon in dieser 150 Meter langen Schlange stehen, eine halbe Stunde vorher, statt auf diesen Bänken, die direkt neben der Schlange sind, zu sitzen und einfach zu warten, bis nicht mehr so viele Leute da stehen, das ist auch Wahnsinn, ne?
Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es im Ausland ist, ich habe es irgendwie nicht so im Kopf, aber ich glaube, das ist so ein deutsches Phänomen. Auch Schlange stehen ist so ein Ding bei uns.
Ja, das ja.
Wild.
Es gibt ein paar sehr deutsche Dinge.
Ja, es ist nicht nur privat einiges passiert bei uns oder auch nicht passiert, je nachdem. Es ist auch Kickbase wieder gestartet. Wir haben zwischen den Jahren 3 gemeinsame Ligen, in denen wir zocken, Bench, neu gestartet bzw. soft resettet. Und darüber würde ich gerne auch sprechen, weil das ist teilweise schon ligaentscheidend gewesen. Wir haben mit Zulassungen gespielt in der Office-Liga. Und in der Office-Liga ist es so, dass die Erfahrung der Hinrunde zeigt, dass wenn du ein gutes Teamzulus bekommen hast, hast du eine gute Saison. So wirklich, weil es halt 18 Mann, da passiert nicht mehr so viel. Da ist viel Losglück drin. Hat da jeder wahrscheinlich seine Meinung zu. Meine ist, ich finde das kacke. Aber auch dieses Gefühl, Team zu losen, ist natürlich so eines meiner Highlights auch, oder? Also ich weiß nicht, wie dies geht, so diese Momente. Ich weiß jetzt noch genau, wo ich jeweils war, als die Liga neu gestartet hat. So gefühlt auch vor 3 Jahre zurückgesetzt.
Ja, man hat es ja auch in unseren Stories gesehen, dass du dich sehr gefreut hast über einige Zulosungen. Also das ist schon immer ein geiler Moment, ja. Und du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Glück als andere hatte, oder?
Ach so, nee, das war gar nicht, das würde ich nicht. Ich glaube, bei dir war es einfach die Eier, auf Gyrassi zu gehen am Anfang.
Ja, ich glaube, bei mir hat es sich auch einfach ausgezahlt, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich halt nicht versucht habe, den 40, 45 Millionen
richtig,
Transfer zu machen. So,
richtig.
Das war es wahrscheinlich. Du? Aber hätte auch genauso gut andersrum laufen können, aber ich meinte eigentlich jetzt auf die Rückrundenzulosung bezogen.
Ja, verstehe ich. Also ist ja auch verrückt, dass du wahrscheinlich den besten Spieler zugelost bekommen hast direkt.
Ja, einen der besten
Ja,
zumindest.
also wir reden da gleich mal drüber, Bench. Aber ich will noch zur Hinrunde sagen,
Ja.
ja, du bist, also Bench ist momentan Erster in der Office-Liga. Ich bin, glaube ich, Platz 12 oder
Elfter, habe ich gerade
13.
geguckt.
Ja.
Na nee, stimmt, 13, du hast recht.
13.
Verguckt.
Und also Bench, du hast die Hinrunde, klar, hast du ein gutes Team zugelost bekommen, so, das ist ja, musst du auch, wenn du Erster bist, aber trotzdem hast du geahnt, dass Stuttgart performt und du hast halt dann irgendwann so diese Abwehrriege drin. Ich glaube, Lukeba hast du drin,
Ja,
Simakan hast du
ich
drin.
hatte drei Leipziger in der Defensive. Ich
Ja,
hatte
genau.
Raum,
Und
Simakan, Lukeba.
richtig.
Ja.
Und die haben halt konstant gepunktet. Und konstant punkten ist genau das, was dich in der 18er Liga nach vorne bringt. Das ist genau, was du
Ja.
gesagt hast. In der 18er Liga brauchst du nicht. Und das ist auch, glaube ich, das Learning für viele, die zum ersten Mal in der 18er Liga zocken. So, du brauchst nicht Kimmich, Kane und
Naja.
sechs Darmstädter. Nee, du brauchst halt Leute, wo du weißt, die spielen und die holen dir
Ja.
halt einen 80er Schnitt. So, das sind die richtigen MVPs
Ja.
eigentlich in der
Ich,
18er
ich muss
Liga.
sagen, bei den Leipzigern habe ich mir sogar noch ein bisschen mehr zum Anfang der Saison ausgerechnet, weil ich dachte, wenn die halt wirklich, also ganz oben richtig mit dabei sind, dann müssten eigentlich Simakan und Co. halt nochmal ihren Schnitt von den letzten Jahren ausbauen. Und den Lukeba, der hat einen 82er-Punkteschnitt, ne? Das ist jetzt nicht mal richtig gut, finde ich. Also da habe ich sogar tatsächlich noch auf mehr gehofft, aber trotzdem war das schon einer der Keys, dass ich da, ja, so wie du meintest, halt echt so am Anfang der Saison, auch einen Raum, kann ich mich noch erinnern, haben wir am Anfang viel drüber gesprochen, dass er halt noch relativ günstig war, dass man den gut einpacken konnte und der natürlich ordentlich Upside hat. Das waren echt einfach viele, die man so zwischen 15 und 22, 23 Millionen am Anfang holen konnte, die dann am Ende halt einfach konstant die Punkte geholt haben und irgendwie ihre 1,250 bis 1,7 für mich eingesackt haben.
Ja, und jetzt haben wir in der Office-Liga ein Soft-Reset gemacht. Bedeutet, die Punkte blieben gleich, aber Teams wurden neu zugelost und Budget wurde zurückgesetzt. Wie lief denn die Zulosung bei dir? Also bei mir haben wahrscheinlich viele schon in den Stories gesehen, können wir danach drüber reden. Aber wie war es bei dir, Bench? Weil das hat ja keiner mitbekommen. Und wo warst du, als
Nee.
du zugelost wurdest?
Ich war tatsächlich zu Hause und habe es einfach nebenbei gemacht. Also nicht nebenbei gemacht. Das Problem war, ich war unterwegs zu der Zeit. Ich glaube ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Tag es genau war. Ich war auf jeden Fall unterwegs und ich weiß noch, dass ich gedacht
Das war
habe,
der
boah, eigentlich,
29.12.18 Uhr, Digi.
ja.
Also, wieso weißt du sowas nicht mehr, Alter?
Ich glaube, ich war mit meiner Mutter und meiner Oma. Die Tage davor halt bei meiner Familie mütterlicherseits sozusagen waren über die Weihnachtsfeiertage und mit denen wir dann halt nach Weihnachten noch was machen wollten.
Ah, ja.
Auf einem sehr schönen Weihnachtsmarkt hier in der Gegend tatsächlich. Und deswegen habe ich es dafür ja nicht so passend erachtet, jetzt zu sagen, ey Mutter
Nee,
oder
Oma hätte sie
Freundin
sagen
oder
müssen. Oma,
Oma,
nimm mal Handy
halt mal
bitte.
Handy kurz bitte so und film das mal, sondern habe es halt einfach nebenbei gemacht, aber ja, also es lief auf jeden Fall gut. Ich muss sagen, es lief gut, ist vor allem deswegen angebracht, weil ich halt Granit Xhaka zugelost bekommen habe. Der wird natürlich auch nicht einmal mehr diesen Platz in meiner Startelf verlassen in dieser Rückrunde,
Hast
hoffe
du ihn
ich.
überhaupt auf den Transfermarkt gepackt oder ist es scheißegal?
Doch, doch, ich glaube, ich habe ihn
Das
draufgepackt einfach,
Habit
aber
einfach. Wenn man
ja,
Kickbase Manager
wirklich.
ist, macht man's.
Ja, und daneben habe ich im Moment noch einen Andrich, den ich jetzt gar nicht als so krassen Pick empfunden habe, weil ich eigentlich die ganze Zeit der Meinung war, Hinkapi und Stanisic sehe ich eher in der Startelf als ihn. Hat aber im Testspiel jetzt gestartet, sprechen wir später auch noch drüber. Also vielleicht wird der auch seinen Platz behalten. Und ansonsten habe ich aber eigentlich, ehrlich gesagt, die ganze Truppe drumherum ausgetauscht, weil Teil der Wahrheit ist ja auch, wenn du dann so einen 30, 35 Millionen Spieler zugelost kriegst, dann ist der Rest halt meistens auch nicht mehr viel, ne?
Ja. Kannst du so spielen, wie du gerade aufstellst?
So wie ich, also ich kann es ja jetzt einfach mal hier das Kind beim Namen nennen im Podcast. Ich muss Nübel noch verkaufen und bin dann im Plus.
What? Krank. Alter, als Starterteam ist das leider stark.
Ja, ich habe halt auch wieder versucht, ne, hier so, du siehst es, also Lukeba, Hummels und so, das waren halt auch wieder die Spieler, wo ich gesagt habe, so 15, 20, 23 Millionen, da den einen oder anderen einfach mal mitnehmen. Und vielleicht darauf hoffen, dass die Konkurrenz ein bisschen pennt. Oft pennt die Konkurrenz natürlich nicht bei 17 Leuten oder 18 Leuten in der Liga, aber ein-, zweimal hat's dann funktioniert. Und ansonsten halt, ja, also die Leute sehen es ja gerade nicht im Gegensatz zu uns beiden. Es sind tatsächlich Lukeba, Hummels, Tah und Xhaka so als die Dicken, sage ich mal. Und ansonsten halt auch viel wie einen Isherwood, einen Haberer, einen Selke im Moment noch, wo ich sage, okay, am Anfang Punkte mitnehmen, relativ wahrscheinlich, dass die zumindest ihre ordentlichen Minuten kriegen und dann so den einen oder anderen nach ein, zwei Wochen vielleicht austauschen.
Ja, also ich finde es stark. Also vor allem, du hast die Kombi Isherwood-Magliza, die wahrscheinlich um eine Position kämpfen, finde ich
genau,
gut. Also du hast
deswegen den noch geholt gestern.
Ja, zusammen 5 Millionen wert. Da hast du theoretisch einen Stammspieler, kristallisiert sich hoffentlich ja schnell raus für dich, wer da startet. Ja. Schnellhardt, 500k, der auch Spielzeit bekommen könnte.
Ja.
Und Selke Meiner in Offensive, da hast du halt Problemfälle. Also ja, für mich die schwächste Kickbase-Offensive,
die es
spielbar
gibt.
Ist, die Minuten ja. bekommt. Aber ey, ja, irgendwo musst du Abstriche machen. Also in der 18er Liga schaffst du es. Es ist fast unmöglich, 11 Starter zu bekommen am ersten Spieltag.
Ich überlege tatsächlich auch noch, ob ich am Anfang sogar das Risiko eingehe, weil ich sehe Meiner im Moment nicht in der Startelf. Halt mal gucken, was da jetzt irgendwie durch Ut-Verletzungen und so noch kommt. Aber vielleicht gehe ich sogar am Anfang einen 5-4-1, wenn noch nicht so sicher ist, welcher Darmstädter startet in der Verteidigung. Lass Meiner dafür draußen und hab einen sicheren Darmstädter, weißt du?
Ja, verstehe ich. Ja, ist gut.
Mal gucken. Aber ja, der Plan steht auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus?
Also ich war zum ersten Mal wirklich sehr zufrieden mit meiner Zulosung. Also ich habe in der Hinrunde, und ich soll jetzt keine doofe Ausrede sein, ich bin wirklich überzeugt, dass das halt so, du wirst in eine Richtung geleitet. Und ich habe keiner meiner zugelosten Spieler stand am ersten Spieltag in meiner Startelf. So, weil wirklich nichts Spielbares irgendwie dabei war. Mhm. Und jetzt war es so, dass ich wirklich Glück hatte mit De Ligt. Also
De Ligt wahrscheinlich der größte Schnapper, den man zugelost kriegen konnte, ja, von wirklich den 100-plus-Spielern. Ne?
Ja, also ich hatte De Ligt, Karazor und Füllkrug im Starter-Team. Und das sind schon drei, wo ich sage, jo, also da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Karazor also jetzt sind, glaube ich, auch die meisten Brocken abgelaufen. Karazor wäre einer gewesen, den ich eingetauscht hätte,
ja.
Wenn ich upgraden könnte. So, weil Karazor,
ja, verstehe ich.
Also ich bin immer der Meinung, dass der überperformt. Ein 111er Schnitt wäre ich überrascht, wenn er den halten würde. Also von daher wäre es einer gewesen, Schick ist gestern abgelaufen, habe ich nicht bekommen. Dann war Musiala drauf und so. Also es waren auch so 20, 25 Millionen Spieler drauf, die halt auch gnadenlos overpaid wurden bei uns. Die ich nicht bekommen habe und dadurch Karazor im Team belassen. Hab Elvedi mir noch geholt, Benno Schmitz mit der Hoffnung. Pacho habe ich noch drin, wo ich auch so ein bisschen hadere, weil er auch in der Hinrunde Spiele hatte, wo er krass gut roh gepunktet hat, aber dann auch wieder Spiele drin hatte, wo er 90 Minuten gespielt hat, aber einen Zehner geholt hat, wo ich mir noch unsicher bin. Aber Problem ist, so 18 Millionen Spieler sind schwer auszutauschen noch.
In der Liga. Ja, das Ding ist, das sind so diese Spieler, du kriegst wahrscheinlich nichts Gleichwertiges vom Marktwert her, was du gerne hättest, zu einem adäquaten Preis, richtig. Weil die alle 3-4 Mio über Marktwert gehen. So, das heißt, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist wahrscheinlich den jetzt irgendwie zu splitten in so 2, 5, 6 Millionen Spieler, die du ein bisschen overpayen musst. Und das ist halt dann, ja, keine Ahnung. Wenn du jetzt halt so einen richtigen Schnapper noch einpacken kannst, so sagen wir mal einfach, du schaffst es jetzt irgendwie, einen Meunier zu holen in euren Ligen oder so, weil ich ihn hier gerade vor mir habe, für relativ kleines Geld und dazu noch irgendeinen 7-8 Millionen Spieler, der halt einfach ein solider Starter ist. Das könnte man sich schon überlegen für so ein Pacho, aber 1-1 tauschen ist schwer in der Preisklasse.
Ja, safe. Bin nochmal gespannt. Also ich sehe Kingsley Coman noch auf dem Markt, der auch mit 33,8 momentan echt preiswert ist, meiner Meinung nach, für einen, der einen 156er Schnitt leistet.
Jo.
Mensch, wir können offen sprechen. So, wahrscheinlich ist so einer meiner Gedanken ist sicherlich, vielleicht Karazor Pacho abzugeben und eventuell in Kingsley Coman einzubauen. Natürlich ist dann wieder das Problem, dass ich mit 500k spielen muss. Momentan habe ich 2 in meiner Startelf, wären dann wahrscheinlich 3. Eigentlich wäre es ein Learning aus der Hinrunde. Janni, dein Ziel muss sein, 11 Starter. Aber
eigentlich ja.
Du kennst, ey, das ist der
Kick. Ja, aber Coman für Pacho Karazor, das wird, glaube ich, jeder machen. Vor allem, weil du dann, also sagen wir mal 5 Mio Overpay oder so, jetzt einfach mal in den Raum geworfen, damit würdest du dann 1-1 hinkommen. Und das musst du halt eigentlich machen, ne? Also dafür,
wenn du sagst, du Bench, rechnest aber beim ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich habe am Ende der Saison mehr Punkte, wenn ich es nicht mache.
Ja, die Frage ist halt, wie schnell du die zweite Position noch ordentlich besetzen kannst.
Ja, Digga,
kannst.
Aber das ist das Problem.
Kriegst du halt einen Holland und so, diese ganzen Darmstädter, die im Moment eine Mio kosten, wo du weißt, dass sie starten und die dann halt meinetwegen einen 60er-Schnitt spielen. Wenn, sagen wir, Pacho eine 90 spielt, dann sind das halt 30 Punkte Unterschied. Und nach deiner Prognose, wenn du sagst, Karazor spielt keinen 111er-Schnitt mehr, sondern du siehst ihn vielleicht so bei 95 bis 100 oder so, holt einen Coman das easy wieder raus, diese 30 Punkte, wenn der weiter bei 150 unterwegs ist, ne?
Ja, das sagt sich alles so einfach, aber meine Erfahrung aus der Hinrunde war halt, du kriegst halt kaum Spieler. 18er Liga und vor allem, ich erinnere mich an die letzte Woche, und die geht jetzt los, wo alle am Montag wahrscheinlich heute ihr Team checken und sagen, oh shit.
Ey, genau fuck. Deswegen habe ich Maglica gestern noch mitgenommen, schnell hart für 500k eingepackt und so, weil genau danach ging das schon los mit so Sachen wie, warte, ich gucke hier mal rein, so Traoré gestern für 2 Millionen fast gegangen, Schick übrigens für fast 34, auch geisteskrank. Was hatte ich da noch gesehen? Bero für 2,7 gegangen, einen Widmer für 6 Millionen und so. Also da ist jetzt halt wirklich jeder Spieler, der irgendwie Aussicht auf Spielzeit hat, wenn es sogar ein wahrscheinlicher Starter ist, ist es nochmal ein ganz anderes Level, ist mindestens 50% mal bei den günstigen auf dem Marktwert aufgeschlagen, ne?
Ja, ja, also Röhl für 14 Millionen, also ja, 4 ja. Millionen Overpay auf den Röhl. Ja, aber das zeigt halt auch die Liga so. Genau das ist es nämlich jetzt und ich glaube, das wird noch richtig intensiv. Weil ich erinnere mich, Hinrunde war es teilweise so, dass an dem Freitag 500k-Spieler für 3 Millionen über den Markt gegangen sind, weil halt Leute keine 11 Spieler hatten.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Das ist ein neuer Fußball-Podcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, es wird hart. Ich bin froh und ich glaube, das kann. Also, willst du hier auch droppen, ob du so reingehen könntest vom Budget her?
Ja, also ich bin im Plus, das kann ich gerne sagen.
Ja, guck mal, dann brauchen wir beide uns ja schon mal keinen Druck mehr machen. Ich sehe, du hast sogar auch noch hier so Justwan und sowas in der Hinterhand.
Ey, Digga, Justwan, mach einfach was, Digga. Das ist so ein Spieler, auch da habe ich fast Schiss, den zu verkaufen, weil ja irgendwie kann doch nicht sein, dass er so kacke ist.
Ja, ja, aber ich glaube, das ist jemand, da wurden ja auch so Gerüchte jetzt nicht so richtig heiß, aber ich hatte was gelesen von wegen Pauli hat ein Auge auf ihn geworfen für Metcalf, Asienmeisterschaften und sowas. Also Asiamarkt, wenn könnte ich mir bei dem wieder so einen richtigen Breakout als Laie in die zweite Liga vorstellen. Erste Liga wird, glaube ich, schwierig. Wobei, wer weiß, so das ist eigentlich so ein Skarke-Darmstadt-Transfer von vor der Saison. Wäre so ein Justwan jetzt
auf so ein Heidenheim. Ne? Warum holt Heidenheim nicht noch einen für beste Dingschi-Backup?
Ja, Justwan in Heidenheim wäre eigentlich geil.
Ja.
Gut. Naja, abwarten. Haben wir jetzt lange drüber gequatscht. Unsere Formationen sehen gut aus in der Super League. Alle, die das hier hören, die auch Teil der Liga sind, packt euch warm ein, zieht euch warm an.
Okay, ich dachte, kommt Beleidigung.
Nee.
Packt euch warm an. Also, denn du bist ja momentan Führender mit 800 Punkten knapp, ne?
Ja.
Ich guck mal gerade das Team von Platz 2. Ja, Digga, Alter. Also, Dennis ist Zweitplatzierter und er hat Cesiger drin, der wahrscheinlich starten wird. Oh, er hat Agu halt. Pricey hat halt Olmo Elmas, wird er auch erstmal abkacken. Schäfer, der auch so ein bisschen Verlierer ist der Testspiele. Can, viel zu Pricey.
Findest du immer noch? Can ist halt in Anführungsstrichen nur noch bei 20 Millionen, ne?
Ja, okay, aber also, ey, wenn ich Can für 20 Millionen sehe und Karazor für 21, da würde ich aber Tag und Nacht auf Karazor gehen.
Ja. Aber ja. Nee, also Jan Brandt ist, glaube ich, was je nachdem, wie Dortmund jetzt performt, das ist halt für mich eine absolute Wundertüte. Die könnten richtig durch die Decke gehen für ihn. Das könnte aber auch gemeinsam einen nicht mal 200er Schnitt sein.
Und so. Omlin im Tor, auch Pech jetzt, dass er nicht Nummer 1 ist.
Ja, also jetzt nicht falsch formulieren hier, ne? Er ist Nummer 1, aber er ist noch nicht ready. Wenn er wiederkommt, also wenn er bei 100% ist, dann wurde auch schon gesagt, dass er direkt wieder
zwischen den Posten steht. Aber also ich sehe das Team und ich sehe das Team die nächsten 4-5 Spieltage richtig abkacken.
Ja. Aber bei Dennis, das ist auch gefährlich. Dennis ist ja Zweiter und Dennis ist auch so sehr Stats-driven und so. Und der hat, ich habe die Tage mal mit dem gequatscht und da haben wir auch kurz über unsere Office League hier gesprochen. Und so, der vertritt schon Ansichten, wo ich echt sehr, sehr nah an seiner Meinung oft bin und mir denke so, ey, der hat vielleicht auch den Markt und einzelne Spieler und so besser im Blick als andere. Und das kann schnell gefährlich werden, wenn der ein, zwei gute Entscheidungen trifft.
Ey, also, safe. Safe, ich glaube auch, ich bin überzeugt, dass der richtig Ahnung hat auch. Ich meine halt nur, der hat halt Pech mit den Leuten, die er momentan hat. So kurzfristig, langfristig. Digga, also Elmas Olmo kann Doppelpunch sein, der dir 400 Back-to-Back-to-Back holt.
Ja. Schauen wir mal.
Mensch. Und eine andere Liga hat auch noch gestartet. Da haben wir einen kompletten Reset gemacht und auch den Mio-Modus. Also wir haben quasi nur Cash und keine Spielerzulosung. Und das feiere ich enorm, weil dann dieses Team, das ist so für mich so ein bisschen Fußballmanager spielen, Fußballmanager-Leben. Ja, das ist richtig geil. Einfach die Gedanken, die du am Anfang hast, versuchen umzusetzen. So Plot-Twist, klappen eh nie. Aber wenn du die Spieler, wenn du teilweise Leute bekommst, auf die du Bock hast, ist das schon geil. So, da ist es momentan so, und das ist mein Ansatz gewesen, die letzten Jahre auch immer, den ich verfolgt oder versucht habe zu verfolgen. In kleineren Ligen ist es immer noch ein bisschen einfacher möglich. Ich versuche immer, was weiß ich, 3-5-2, 3-6-1. Ich liebe ein starkes Mittelfeld mit geilen Rohpunktern. Und ja, das ist so ein bisschen mein Ansatz da momentan. Meine Elf baue ich um Simmons, Hofmann, Stöger momentan. So, das ist mein Core und das ist momentan so die Aufgabe. Aber finde ich auch geil. Macht mir fast noch mehr Spaß als Office-Liga, weil du da halt basteln kannst. Ich weiß jetzt
hast du da eigentlich Interesse? Ich biete den seit einer Woche an und ich frage mich, wo sind die ganzen Leute, die noch ein bisschen Kohle haben? Niemand will Brand.
Ja, Digga, weil ich gebe für Brand keinen Simmons ab, ich gebe für Brand keinen Hofmann ab. Und das ist für mich die Entscheidung.
Aber, also ich muss sagen, auch in der Liga bin ich wirklich zufrieden mit dem, was ich stehen habe. Ich tendiere, also ich hätte auch gerne einfach geile Offensiven, aber am Ende des Tages lande ich immer da, dass man besser damit fährt, wenn du eine solide, preiswerte Defensive hast und dann halt deine Stars irgendwo.
Digga, schon wieder Davy Selke in deinem Team sehe ich. Was ist das denn? Was ist da denn los?
Ja, aber guck dir mal den Rest an.
Ja, also, damit bin ich
absolut zufrieden. Also vor allem alleine
Stanisic, Palacios,
ja, und dann daneben noch einen Upamecano, mit dem ich reingehen kann. Also in der Liga sieht's ähnlich aus. Wenn ich Brand abgebe, ich habe jetzt Kraus noch bekommen. So, der geht jetzt erstmal in die Startelf. Wenn ich Brand und Elmas abgebe, dann kann ich so reinstarten und damit bin ich auch krass zufrieden.
Ja, verstehe ich. Weißt du, was ich auf jeden Fall auch dieses Jahr gemerkt habe? Meinst du, 5 Spieler sind ja krass preiswert, ne?
Ja.
Und das ist, also ich bin, Treupraxhörer wissen das, ich kaufe keine 05er. Ich stecke keine 05er auf. Und das schwächt mich dieses Jahr enorm. Weil sonst waren 05er waren immer so 10 Mio-Stammspieler. Da hast du gesagt, jo, komm, dann hol ich halt einen Augsburger stattdessen. Dasselbe. Aber die sind krass preiswert und das beitet mich ein bisschen.
Aber das beeinflusst dich ehrlicherweise auch erst jetzt wahrscheinlich in der Rückrunde, ne? Weil Hinrunde waren das halt auch echt wenig Punkte,
safe, die bei rumgekommen sind. In der Hinrunde war es fast ein Vorteil, dass ich aufgegangen bin.
Ja, das stimmt. Ja, aber auch da können wir, glaube ich, mit dem, was wir bis jetzt stehen haben, ganz zufrieden sein. Mal schauen, wie es da dann weitergeht.
Ja, wir haben, also ich habe Elmas ja schon gesehen bei dir. Wir haben heute das Thema, mal Transfers zu besprechen und die Kickbase-Relevanz, wenn sie überhaupt da ist, Fragezeichen. Wir haben uns natürlich welche rausgeholt, die relevant sind und sprechen auch über Gerüchte, weil der nächste Podcast wird nächste Woche Montag natürlich erst wieder rauskommen. Wir haben natürlich noch andere Formate, wo wir auch über gewisse Neuzugänge spontan sprechen können, sprechen werden und unsere Einschätzung so ein bisschen dazu geben. Wir fangen aber mal an mit denen, die schon passiert sind, haben dann auch noch ein paar, also über Sancho werden wir sprechen, Dortmund generell interessant und vor allem auch interessant, was in den Testspielen passiert ist am Wochenende. Also das wird euch heute erwarten in diesem Podcast, in dem wir jetzt ein bisschen über unsere Ligen gesprochen haben. Kommen eure Ligen in den Mittelpunkt, denn ihr werdet ja sehr wahrscheinlich bald einen Kalajdzic auf dem Markt sehen. Boah, ist Kalajdzic schon in der App drin, Bench?
Nee, Kalajdzic wird aber sehr zeitnah jetzt drin sein. Geil. Heute noch.
Also
wenn ihr es hört, ist er drin.
Ja, mega geil. Was kriegt er für den Marktwert? Weißt du das schon?
Es wird ungefähr, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es wird so die Range bei irgendwo knapp unter 20 sein wahrscheinlich.
Also quasi direkt teuerster Frankfurter, oder? Wenn ich es richtig sehe.
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht genau.
Also teuerster Frankfurter momentan, ich glaube Tuta 18, Bimbe 15.
Ja, Larsson van de Beek knapp 16, ja. Wird wahrscheinlich der teuerste Frankfurter sein.
Finde ich geil. Wollen wir direkt mal mit Kalajdzic anfangen?
Wir können mit Kalajdzic gerne anfangen, ja. Ist ja auch der frischeste. Sag mir gerne mal, was du von dem hältst erst.
Also erstmal finde ich geil, er wird gesetzt sein, ist eine Waffe, die Frankfurt nicht hatte. So das Spiel durch die Luft, ich erinnere mich an die Stuttgarter Zeiten, der echt effektiv war. Und ich habe nur ein bisschen Respekt, weil er bei Frankfurt spielt. Frankfurt ja eigentlich eher so ein Umschaltteam, was wenig mit Ballbesitz macht. Klar hat sie mit Max einen starken Flankengeber, der sicherlich auch davon profitieren wird. Aber ich weiß noch nicht, wie Frankfurt spielen wird mit einem richtig kopfballstarken Spieler. Weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass in den letzten Jahren bei Frankfurt ein Hühne gespielt hat, der erfolgreich war.
André Silva.
Ist das ein Hühne?
Ja, nee, aber ein Kopfballspieler.
Ja, das da gebe ich dir recht. Ja, aber Andres Silva ist ein komplett anderer Spielertyp als Kalajdzic. Klar, kopfballstark auch.
Ja,
aber,
ja.
Aber also mit Kalajdzic kannst du ja keinen schnellen Umschaltspiel, also kannst du bestimmt, aber würde ich sagen, wahrscheinlich ist Nacho Ferri geiler mit schnellem Umschaltspiel als ein Kalajdzic.
Ja, ja, also Kalajdzic ist halt technisch nicht zu unterschätzen, ne? Der kann schon richtig mitspielen, aber was du ja vor allem meinst, sind dann wirklich so Umschaltmomente, wo du mit Tempo und mit richtig
und das ist ja Frankfurt eigentlich gewesen in der Hinrunde.
Ja, ja, das stimmt schon. Ja, aber also ich sehe vor allem, also ich verstehe den Punkt. Ich sehe aber vor allem, dass halt in der Hinrunde, also die Defensive wurde komplett neu formiert vor der Saison, hat ordentlich funktioniert, hat nicht großartig viel zugelassen. Das größte Problem war im Laufe der Hinrunde, dass du halt nicht diesen Zielstürmer hattest, mit dem Topmöller immer gerne gearbeitet hätte. Ein Kolumani ist dann ganz früh weg gewesen, dann hat ein Gangkamm nicht vernünftig funktioniert, dann hast du zwischendurch sogar mal so Ansätze oder Spiele gehabt, wo so mal ein Ferry reingeschmissen wurde und gut funktioniert hat. Am Ende war jetzt ein Marmoush in Ordnung, also hat es sehr, sehr ordentlich gemacht da vorne, fand ich. Aber eigentlich ist Kalajdzic jetzt genau das, was ein Topmöller, so wie ich das wahrgenommen habe, die ganze Zeit gerne gehabt hätte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du dann so ein bisschen dahin gehst, weil das Spielermaterial hast du. Du hast auf jeden Fall die individuelle Klasse, eher ein Team zu sein, was halt nicht nur umschaltet, sondern was zumindest mal ebenbürtig, was Feldüberlegenheit, Ballbesitzanteile und sowas angeht, ist dem Gegner. Und ich glaube schon, dass man ein bisschen dann dahin gehen wird, also den Kalajdzic, auch so alles, was da finanziell hintersteckt, das wird nicht ein Apfel und ein Ei sein, was der jetzt an Gehalt da einstreicht, was man eventuell auch Wolverhampton da mal jetzt an Leihgebühr zahlen muss. Ich habe es jetzt alles nicht direkt parat hier, aber generell Jungs aus der Premier League zu holen, ist selten günstig. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass relativ viel in dem Spiel auf ihn ausgerichtet sein wird, ehrlich gesagt.
Ja, also ich bin gespannt. Also ich im Testspiel ist ja jetzt, hat er ja nicht gezockt jetzt gegen Freiburg am Wochenende. Das heißt, wir können es nicht einsehen. Ich habe nur gesehen, dass die 4-2-3-1 gezockt haben. Ich glaube, mit Van den Beek auf der 10 wäre natürlich auch was vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz Fußball versprechen würde. Vor allem, wenn du, ich weiß, Skiri wird ja sicherlich wieder auf die 6 rücken dann, nachdem er zurück ist. Aber ja, jetzt Götze Larsson auf der Doppel-6 gezockt, fand ich auch gar nicht so uninteressant. Also könnte was sein, wo man sagt, ey, Götze vielleicht so ein bisschen in einer anderen Rolle, Vandenberg so als kongenialer Partner da ein bisschen offensiver.
Sind ich schon alles sogar Indizien eigentlich für sind's, aber eigentlich rechne ich damit, dass Vandenberg eher ein bisschen defensiv. Also ich finde, Götze ist halt wirklich in Anführungsstrichen nur dieser Kreativspieler, weißt du? Also das ist jetzt so, klar kann der sich auch reinhauen und klar kann der auch diszipliniert arbeiten gegen den Ball, aber Van de Beek, auch wenn wenn das nicht seine größte Qualität ist und er auch nicht dafür bekannt ist, aber einen Van de Beek sehe ich eher noch mit der Dynamik, mit der Körperlichkeit, mit dem defensiven Bewusstsein, da ein bisschen besser eine 8 oder eine 6 in einem 4-2-3-1 oder wie auch immer spielen zu können, als ein Götze so. Deswegen, also vielleicht kommen wir dann jetzt gerade mal direkt von Kalajdzic, ja, wo wir sagen, okay, Spielsystem wird entscheidend sein, Art und Weise zu spielen wird entscheidend sein, aber ist auf jeden Fall gesetzt und könnte erstmal sicherlich ein Stürmer sein, mit dem ihr als eure Spitze in die Rückserie gehen könnt. Van de Beek, um da mal rüber zu gehen dann, wie gesagt, ich rechne eigentlich eher damit, dass er nicht so viel in dieser Zehner- und letzte Drittel-Position jetzt erstmal gespielt wird, sondern dass du eher mit ihm so an der Seite von Larsson arbeitest. Und ich glaube, also Elmar sprechen wir ja gleich noch drüber, aber ich glaube, Van de Beek könnte auf jeden Fall so eine der größten Fallen sein, was die Neuzugänge angeht. Und ich wäre nicht überrascht, wenn er zumindest bis Skiri wiederkommt und dann vielleicht eher ein bisschen weiter offensiv zum Zug kommt, etc., dass er bis dahin eher so dieser Larsson aus der Hinrunde ist, weißt du? So hin und wieder lässt er aufblitzen, was offensiv gehen könnte, und hin und wieder hat er auch seine Breakout-Spiele, aber es wird, glaube ich, auch einige Spiele geben, wo Frankfurt jetzt einfach 50-50-Spiel, Frankfurt bringt eine relativ ordentliche Leistung, du hast 3-4 Spieler, die bei den 100 oder ein bisschen drüber unterwegs sind, so, weißt du, so dieses klassische Kickbase 50-50-Spiel, und dann Van de Beek ist einer von denen, die da mit 60 Punkten vom Platz gehen.
Ja, fühle ich. Also ich finde beide sind für mich, wenn die auf dem Markt sind, wären beide keine Overpay-Kandidaten bei mir.
Nee,
weil ich einfach generell Frankfurt nicht als Rohpunkte-Team sehe, und es muss diese Veränderung geben. Und also für mich ist es fast Schnuppe, wie das System aussieht. Also klar, Viererkette, 4-2-3-1, ist vielleicht so ein bisschen spielerische Komponente mehr drin. Aber also klar, Qualität, Van den Beek, Kalajdzic, brauchen wir nicht über diskutieren. Die werden Frankfurt verbessern. Frankfurt wird effektiver sein in der Spitze. Und die haben vor allem einen Zielspieler. Ich bin gespannt, was passiert, wenn Marmoush back ist. Wird dann bestimmt, also Thema Doppelspitze ist ja vielleicht auch was. Marmoush hat ja auch teilweise mit, was war das, ein Gangkamm-Doppelspitze gezockt? Also eine Halbposition.
Ja, ich glaube, es war mit einem Gangkamm tatsächlich.
Und also es ist, ich finde es spannend, sind für mich aber gerade Kandidaten, wenn du Liga neu gestartet hast, du verbrennst dir die Finger. Das könnte ein Fehler sein, ja, auch in der Saison, wenn du da overpaced. Für alle Ligen, weil das ist ja eigentlich so das Interessantere, ich tippe so der Großteil, die jetzt den Podcast hören, die haben gar nicht zurückgesetzt. Da finde ich schon geil, so als Gamble-Kandidaten und dann auch auf jeden Fall auch eher Karl Leitstadt als Vandenbeek. Weil das ist so, Frankfurt wird nie das Rohpunkte-Team der Liga sein. Die werden nie durchgängig Top 5, Top 6 sein, was grüne Balken und was Rohpunkte angeht. Aber wir wissen, Frankfurt kann Kisten machen, Frankfurt kann Spiele drehen. Und Kalajdzic ist einer, der sich in alles reinschmeißt, der technisch, wie du gesagt hast, gar nicht so schlecht ist zu seiner Körpergröße, aber der einfach eine Waffe hat und das ist seine Größe. Und wenn Frankfurt das ausnutzen kann, ist Kalajdzic vielleicht einer, der nochmal Ligen spannend machen kann.
Yes. Würde ich genauso unterschreiben. Also verbrennt euch nicht die Finger, könnten Optionen sein, aber nicht zu hyped sein an der Stelle auf die beiden Jungs,
ja, glaube ich. Ich glaube, es ist schwer momentan, weil es gibt ja sicherlich Ligen, die nicht zurückgesetzt wurden,
wo das die einzigen Optionen sind.
Nee, ja genau, wo halt viel Geld da ist. Und du musst jetzt überlegen, ey, gehe ich jetzt fett auf Vandenbeek oder Kalajdzic oder gamble ich auf einen fetten Transfer von Dortmund oder Bayern?
Also da würde ich ehrlicherweise hoffen, dass die Konkurrenz jetzt alles verpulvert und würde auf einen Transfer bei Dortmund oder Bayern warten, weil ich glaube, bei beiden wird auf jeden Fall noch was passieren.
Ja, und dann FOMO auch. Stell dir vor, du overpayst Kalajdzic, kriegst Kalajdzic, hast kein Geld mehr und dann siehst du das, was weiß ich, Szenario, Jadon Sancho geht für 500.000 über Marktwert raus, weil keiner mehr Cash hat. Das ist ja, da brennst du wieder nicht, dann zerreißt es dich, du kannst nicht schlafen, nächtelang. Wirklich.
Zu Sancho kommen wir gleich auch noch, aber dann lass uns mal ganz kurz einmal zu Elmas rüber, weil dann haben wir sozusagen die drei großen Jungs, die schon fix sind, einmal hier eingeschätzt von unserer Seite. Elmas für mich jemand, der, und das habe ich auch, da habe ich auch mit unserem Kollegen Anton drüber gesprochen und hatten wir auch beide gelesen, dass Elmas auch vor allem sich viel davon erhofft, dass er jetzt in einem anderen System dann in Leipzig unterwegs ist als in Neapel vorher, wo es so richtig die Position für ihn gar nicht gab, mehr oder weniger. Jetzt bei Leipzig sieht er sich halt vor allem auf diesen verkappten Zehnern hinter der Spitze. Und da sehe ich ihn von den Qualitäten her auch krass. Also ist halt ein Dribbler, ist jemand, der ähnlich wie so einen, ja, also eigentlich vielleicht nicht auf dem Level, aber ähnlich wie so ein Xavi Simmons. Nimmt sich gerne mal so einen aus der zweiten Reihe, hat mit der Innenseite einen brutalen Zug im Ball, wenn der abschließt. Und hier und da mal so ein kleiner Wühler halt. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass der, wenn der fit ist, weil im Moment ist er ja noch nicht ganz hundertprozentig im Teamtraining, soweit ich weiß, hat aber direkt die größten Teile schon mitgemacht von Anfang an. Könnte so jemand sein wie Baumgartner in der Hinrunde, wo wir sagen so, ey, wenn der wirklich sich durchsetzt da und startet, dann kann das ein 25-Millionen-Spieler sein. Bei Baumgartner war es dann auch, ich glaube, der war zeitweise auch verletzt in der Hinrunde, ist dann immer mal zwischen Startelf und Bank wieder rotiert, deswegen war es ein bisschen schwierig. Aber den Weg, den der in der Hinrunde hätte machen können, den könnte jetzt ein Elmas in der Rückrunde machen.
Puh. Also ich bin vorsichtig bei Elmas. Ich kenne mich nicht gut aus mit der Serie A, ne? Ich habe nicht viele Neapel-Spiele gesehen, ich habe wenig Spiele von dem gesehen, aber so, was meine natürliche Reaktion ist, wenn ich sehe, oh, jemand wird transferiert in die Bundesliga, ich schaue mir sofort die Stats an. So, ich gucke, okay, was hat er gemacht, wie Spielzeit hat er bekommen und ich vergleiche auch immer so die Werte, so, also ist jetzt doof, aber so Expected Goal-Wert vergleiche ich, dann gucke ich, okay, wie zweikampfstark ist der, wie viel Ballbesitzphasen oder Ballkontakte hat der in dem Spiel. Und da hat es mich direkt abgeschreckt. Also klar, der hat diese Saison, glaube ich, irgendwie nur 3-4 Spiele gestartet, wurde dann irgendwie 10, 15 Mal eingewechselt. Ich habe jetzt nicht mehr die Zahlen vor der Linse, aber im Kopf. Ich glaube, 2 Kisten gemacht. Und was mich so hart abgeschreckt hat, war enorm, also die Passwerte sind nicht so geil. Ich glaube, 85% Passgenauigkeit war jetzt nicht so nice. Und auch Zweikampfschwäche, ich glaube, 38-39% Zweikampfquote nur. Die mir zeigen, ey, okay, ist das vielleicht so ein kleiner Schönspieler? Also ist es nur aus den Statistiken dieses Jahr gezogen? Ist es so ein kleiner Schönspieler, der vielleicht gar nicht so viel für die Mannschaft macht? Und bei Rose kannst du es vergessen.
Ja, also bei den Statistiken, also fühle ich komplett. Ich wäre nur ein bisschen vorsichtig, weil, also je offensiver deine Position ist, jetzt 85% Passquote für jemanden, der eigentlich nur direkt hinter den Spitzen zum Einsatz kommt, finde ich jetzt nicht schlecht, ehrlich gesagt. So, auch Zweikampfquote, also ist auch sicherlich nicht gut, aber das ist jetzt beides nichts, wo ich sagen würde, boah, ey, Finger weg, so. was ich halt, also vielleicht hört er sich auch eben ein bisschen zu positiv von mir an, ich sehe im Moment auf jeden Fall mit einem Baumgartner, also einem Baumgartner wird sicher starten, die ersten ein, zwei Spiele jetzt, und dann wird für Elmas das einzige Fenster sein, zwischen selber wieder fit sein und da angreifen können, bis ein Olmo wieder zur ernsthaften Option wird, weil wenn Olmo wieder da ist, führt sowieso kein Weg dran vorbei, glaube ich, dass du mit Olmo und mit Simmons startest, und dann wird sowohl für Baumgartner als auch für Elmas sehr, sehr schwer. So, die einzige Möglichkeit, die er hat, ist wirklich richtig zu performen, wenn er jetzt die Chance am Anfang noch hat und Olmo auch einfach nicht auf dem Damm ist, um dann schon wirklich so einen Stein im Brett zu haben, da zumindest ein Wörtchen mitreden zu können, wenn du halt die komplette Breitseite an Konkurrenz wieder hast vor dir oder neben dir. Deswegen, also, es wird schwierig für ihn. Es wird einfach entscheidend sein, wie er jetzt performt, wenn er wieder fit ist. Ich sehe halt nur, dass so von diesen 11 Millionen, die er im Moment wert ist, ausgehend, halt schon eine ordentliche Upside da ist. Wenn er jetzt, sagen wir mal, sich gegenüber Baumgartner durchsetzen kann in den nächsten 2-3 Wochen, dann ist das sicherlich für die Partien, die er von Beginn an macht, ein Spieler, der eigentlich um die 20 wert sein müsste, so, weißt du?
Ja, das verstehe ich. Ich erinnere mich nur an Werdegänge von Leipzig-Profis. Und Openda ist eine Ausnahme. Alle Leipziger, die gekommen sind, neu, haben gebraucht. Auch länger.
Ja.
Also,
ja, das stimmt.
Ich erinnere mich an Olmo am Anfang. Olmo am Anfang, der ist ja auch im Winter gekommen. Digga, der hat kaum gezockt. Der hat dann irgendwie dann im April, Mai ging es dann richtig rund. Ich erinnere mich an dieses Spiel in Hoffenheim, wo der 2 Kisten gemacht hat.
Mhm.
Da wurde dann richtig Kickbiss relevant hinten raus. Aber, also ich glaube einfach, Elmas ist momentan 11 Millionen wert und der ist auch 11 Millionen wert. So, und der wird sinken wieder in 1-2 Wochen. Und momentan aus Kickbase-Sicht, so, das ist kein Invest, das ist. Der ist im März ist es ein Spieler, wo ich denke, oh ja, je nachdem, ey, man ist ja. Ja,
aber dann ist Olmo-Time halt auch.
Genau, ne? Aber Olmo-Time, weißt du, wie oft Olmo-Time dieses Jahr schon war?
Ja. Wie oft Olmo-Time die letzten 3 Jahre war ungefähr.
Ey, genau, ja. Also Olmo ist Olmo.
Und ich glaube, man kann es, glaube ich, so zusammenfassen, dass du sagst, bei Elmas wird viel nicht von Elmas abhängen.
Richtig,
viel
genau.
Von
richtig.
Baumgartner, ja, von Olmo, gut. Von Performance, vom Rest abhängen. Deswegen, so, das ist einer, wo ich jetzt, wenn wir dann bei Marktwert nochmal bleiben und bei unserer Advice in die Richtung, ich würde halt sagen, wenn ihr den im Moment wirklich für Marktwert mitnehmen könnt und das vielleicht euer 12. Mann ist, so, dann macht und guckt, was die nächsten 1-2 Wochen passiert. Aber es ist jetzt keiner, also ich würde nicht mal über 1 Million über Marktwert.
Nee, auf keinen Fall. Verlierst du. Da hast du 1 Million gesagt, der steigt noch ein bisschen, aber die wird er nicht bekommen. So, alle realisieren diese Woche, der startet nicht, irrelevant.
Was ich halt krass finde, was mich auch sehr überrascht hat, weil, also ich nehme ihn eigentlich in der Serie A so ähnlich wie du war. Jetzt nicht, dass ich so von den Statistiken her sage, boah, vielleicht ist es generell nicht. Ich bin schon überzeugt davon, dass er richtig Qualität hat. Aber der konnte sich halt nie durchsetzen, wirklich bei Napoli. Und das mag hier und da an der Formation, an der Art und Weise, Fußball zu spielen liegen und so weiter und so fort. So, das hat aber auch immer seine Gründe, die nicht nur irgendwie bei allen anderen liegen. Und dafür, weißt du, was Leipzig für ihn gezahlt hat?
24 Mio, glaube ich.
24 Millionen auszugeben, finde ich, ist schon eine echte Ansage, ne?
Also, das ist, ich weiß nicht, was die für Olmo damals bezahlen, aber hätte mich jetzt überrascht, wenn die so einen, der ist auch relativ jung noch, ne?
Ja, 23 oder so, glaube ich.
Also, obwohl heutzutage nicht mehr relativ jung.
Der 24.
Der ist im Durchschnittsfußballalter so gefühlt von Leipzig.
Ja.
Also, im Winter kriegst du halt auch keinen günstig, so kriegst du keinen Preis mehr. Die haben jetzt, das ist ja der Forsberg-Ersatz eigentlich.
Ja, aber trotzdem, also 24 Millionen, also wenn du 24 Millionen jetzt in der Rückrunde auf der Bank versauern lässt, dann kriegst du aber richtig Watschen dafür nach der Saison, ne? Also, das ist jetzt, glaube ich, nicht der Ansatz von denen.
Ja, gebe ich recht. Und da würde ich auch, ich habe sofort Tusche im Kopf. Tusche, der hat ja so ein bisschen auch so das Kabinenleben mitgekommen in seiner Karriere.
Ja.
Und die Politik hinter einer Aufstellung.
Ja.
Und Bench, guter Punkt, hast du recht. So, das ist so im Fußball. Auch wenn es Außenstehender meistens denkst, ja, oh, der spielt gut, der muss weiterspielen. Das ist leider nicht immer so im Profifußball. Und sagt Tusche auch immer im Zweitliga-Podcast, wenn dann teurer eingekauft wird, siehe, ja, Stojkovic letztes Jahr von Darmstadt, der war 2 Millionen Transfer im Winter, ist gekommen. Der hat Kacke gespielt, der hat trotzdem gestartet.
Ja. Also irgendwo ist es ja auch in Anführungsstrichen ein Wirtschaftsunternehmen, wo du irgendwo deine Entscheidungen rechtfertigen musst, so als Entscheidungsträger, und wo vielleicht auch mal dann das Pegel zu demjenigen ausschlägt, wo du sagst, ey, da hast du eine Entscheidung zu rechtfertigen und nicht zu dem Jugendspieler, der halt gerade liefert, aber wo du einfach mal noch ein bisschen abwarten und gucken kannst. So
richtig, gesagt, weil im Endeffekt verlierst du Marktwert. Wenn Elmas kommt und jetzt ein halbes Jahr auf der Bank hockt, Digga, dann will den keiner kaufen für 30 Mio. Oder für 20 Mio, geschweige denn.
Ja, Okay, aber dann, ich glaube, dann passt das zu den drei großen Jungs bislang im Wintertransferfenster. Ich fasse einmal zusammen, Van de Beek auf keinen Fall Overpay, vielleicht zu Marktwert mitnehmen, könnte eine Falle sein aus unserer Sicht. Und eventuell halt nach Skiri Rückkehr ein bisschen offensiver zum Einsatz kommt, da muss man nochmal neu bewerten. Kalajdzic vielleicht eher ein Kandidat, den man sich mal holt, aber auch nicht zu viel zahlen, wird viel vom Spielsystem abhängen. Elmas, wahrscheinlich ganz kleines Zeitfenster, in dem er die Möglichkeit hat, zu einem richtig guten Kickbase-Spieler zu werden, hängt aber viel von anderen Faktoren ab, auch nicht mehr als Marktwertzahlen.
Ja, wenigstens, also ich finde, Van de Beek und Kalajdzic hast halt wenigstens Starter. So, da weißt du, dass die spielen.
Kannst
und
du holen.
Frankfurt aber, wird auch, also wird. Ich bin der Meinung, dass Frankfurt auch besser performen wird durch diesen Zielspieler einfach.
Ja, ja. Aber ja, am Ende waren wir ja trotzdem da, dass wir gesagt haben, viel drüber gehen, lassen wir lieber sein. Ja,
ey, jetzt wird es interessant, Mensch. Ich liebe das. So spekulieren, antizipieren, das ist so geil, weil Dortmund auch ein Team sein könnte, das viel, viel besser Kickbase punktet. Also in den Punkten her stehen sie ja nicht schlecht da in der Tabelle. Also nicht enorm schlecht da in der Tabelle. Aber Kickbase-Punkte-technisch war das schon eine Scheiß-Hinrunde von Dortmund, fand ich. Diese krassen Rohpunkte-Explosionen, die man früher noch früher hatte. Und ey, sollte Sancho kommen, das ist ein anderes Spiel sofort. Brandt hat einen kongenialen Partner, die spielen wieder Handballfußball. Die spielen Handballfußball und die spielen allen Kickbase-Managern +1, +1, +1, +1, +1 in Live-Matchday. Mhm. Und das ist eine Chance, also der Sancho-Transfer ist für mich aus meiner Sicht eine Chance, generell Dortmunder Starterspieler wieder hart zu overpayen.
Ja, es kann genauso kommen und es kann sein, dass Sancho der Gamechanger für Dortmund wird, aber ich finde es so krass schwer einzuschätzen, weil, also erstmal finde ich es einfach extrem schwer, also wenn du jetzt Sancho und Marzen holen kannst, den wir gleich noch besprechen, und du der Meinung bist, dass das genau die beiden sind, die du brauchst so an Spielermaterial und das reicht dann auch, dann fein so. Ich finde es nur schwierig irgendwie, halt jetzt, ich meine, so eine Halbjahresleihe von jemandem, der sich einen Arsch voll Kohle verdient da bei ManU, das kostet auch einiges so. Und wenn du in eine Transferphase reingehst und sagst, ey, wir haben 5 Millionen für einen Außenverteidiger und im Moment in dem letzten Testspiel oder in dem Testspiel eine Woche vor Ligastart ist Schlotterbeck derjenige, der dir auf der linken Seite aushelfen muss, dann angeschlagen runtergeht und bis jetzt hast du noch keinen Spieler unter Vertrag, der das irgendwie auffangen könnte, dann finde ich es Wahnsinn, dass du halt Kohle dafür in die Hand nimmst, einen Sancho zu holen, wo du einen Bino Gittens hast, der jetzt sich langsam immer mehr durchsetzt auf der Seite, wo du einen Reus als Alternative, einen Brandt als Alternative, einen Malen, der zum Ende der Hinrunde stärker wurde, vielleicht weg will, aber de facto ja auch noch unter Vertrag ist, wo das Spielermaterial ja eigentlich da ist. So. Weißt du, was ich meine? Das ist halt ein Add-on, was deutlich weniger Priorität in meinen Augen haben sollte, als halt so ein Außenverteidiger. Kann aber sein, wie gesagt, dass so ein Sancho dann derjenige ist, der dieser Offensive wieder so viel Spielwitz verleiht und der ist, der auch mal ein bisschen Last von Brands Schulter nimmt und da so einen kranken Impact hat, dass das die ganze Rückrunde von Dortmund heftig beeinflusst. Und dann stehe ich natürlich blöd da, wenn ich jetzt hier sage, nicht machen. Aber ich finde es schwierig. Und vor allem ist ja, muss man ja auch festhalten, es war ein kranker Performer in der Bundesliga. Der gehörte, glaube ich, auch zu den Top 3 in der App in dem einen Jahr, wo der so durchgestartet ist. Aber der hat jetzt halt auch ewig und drei Tage bei ManU nicht mal mehr mit einer Mannschaft trainiert, ne?
Boah, ja, ist schwer. Bernd, ich gebe dir recht. Und es, also ich werde da wahrscheinlich, also ich werde hart drauf gehen. Also ich bin wirklich, aber halt auch, weil ich Sancho so im Kopf habe. Ich habe Sancho im Kopf als Rohpunkte-Monster und der hält den Ball. So gefühlt hat er Ballbesitzphasen, Passsequenzen gehabt auf der linken Seite. Wir hatten früher Linksverteidiger gespielt bei Dortmund immer.
Ja, Rias dann teilweise. Achso, du meinst damals.
Zu Sancho-Zeiten, wer war denn da so krass am Rohpunkten immer?
Wer war denn hinter? Achso, Guerrero.
Guerrero, Digga, ja. Guerrero und Sancho. Das waren die geilsten Kickbase-Spiele, wenn du Guerrero oder Sancho hattest und die auf dem Platz stehen, hast du gesagt, Alter, Junge, Alter, die App geht nicht oder sowas.
Weil aber es sind halt auch immer so zwei gewesen, weißt du, die stehen nebeneinander und haben Bock, die Gegner so ein bisschen denen auf der Nase rumzutanzen.
Ballrollen.
Hin und her.
Ja, mega. Ja. Genau. Und das ist vielleicht auch der Fehler, den ich begehen werde, weil, also ich werde euch sagen, wenn Sancho kommt, ich werde versuchen, den zu bekommen. Weil in meinem Kopf ist das einer der geilsten Kickbase, der spielt perfekten Kickbase-Ball.
Ja, das also ist schon, aber, hat krankes Potenzial.
Ja, aber ich, Bench, geil, dass du es sagst, weil wir müssen auch hier die Leute natürlich komplett honest sein. So, das hat er in den letzten Jahren nicht gemacht bei ManU. Der hat keinen geilen Kickbase-Ball gespielt, der hat gar keinen Ball gespielt. Und so aus der Erfahrung raus, Leute, die out of shape sind, in der Bundesliga auf den Platz zu stellen Und die Hardballen habe ich, weiß nicht, weil ich das letzte Mal erlebt habe. So,
ja.
Kriegt, also klar, Max Kruse und Sancho kann sich nicht vergleichen, aber Max Kruse vor der Saison dachten auch, Alter, Digga, bei Paderborn, Alter, weißt du, wie krass der punkten wird? Nichts hat der gemacht.
Gar nicht war das. Ja, also wie gesagt, Sancho ist wirklich zwischen Himmel und Hölle, kann das alles sein für eure Rückrunde. Also es kann sein, dass ihr den overpayt, dass das ein Spieler wird, der Top 5 Punkter in der Rückrunde ist, wenn der Dortmund wieder zu altem Glanz in Anführungsstrichen verhilft. Aber das kann halt auch jemand sein, wo du sagst, ey, das wird so eine Enttäuschung wie Malen und Adeyemi in der Hinrunde. So, du holst den, der weist am Anfang Trainingsrückstand auf. Das ist natürlich auch ein Spieler, der krass emotional ist, im Sinne von, wenn der dann mal nicht das Vertrauen vom Trainer spürt, wenn es da mal ein bisschen knirscht irgendwie, so dann ist das, glaube ich, auch jemand, wo, ich meine, das hat ja die Menüzeit gezeigt, dass der auch einfach, ja, ein Stück weit in Anführungsstrichen so ich-bezogen ist, dass er halt sich selber eher im Recht sieht als andere, statt richtig ranzuklotzen, so in Anführungsstrichen. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel da reinwerten und interpretieren. Ich sage nur, es ist halt ein krass gefährliches Investment auch, wo ihr im Worst Case halt rausgeht mit, am Ende des Jahres wird Dortmund komplett dafür zerrissen, den wiedergeholt zu haben für viel Kohle. Der geht zum Menü zurück, hat, keine Ahnung, 6 Startelf-Einsätze und 8-mal von der Bank gehabt in der Rückrunde und euch einen Punkteschnitt von 50 mit den ganzen Joker-Einsätzen dahingelegt, ne?
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, Mensch, also ich glaube, wir kommen nicht auf wir kommen auf denselben Nenner, dass wir sagen, es könnte alles werden.
Ja.
Ich sehe halt immer die Chance.
Das ist auch, ja, die Chance ist auf jeden Fall.
Ja, die Chance ist da und FOMO ist bei mir auch da. FOMO ist da, ja, und ich habe sehr, sehr wenig Bock, Dortmund-Spiele mit Dominanz zu sehen und 60% Ballbesitz und Jadon Sancho-Punkte für jemand anderen.
Ja, das stimmt.
Marzen, Diggi, Marzen.
Marzen. Ja, und da wird's schwierig.
Ja, da wird's schwierig, weil, also, ich kenne den Kollegen aus FIFA einfach. Der ist relativ schnell gewesen in FIFA, glaube ich, letztes Jahr. Ganz geiler Linksverteidiger gewesen für ein Starterteam. So gefühlt. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch richtig korrekt ist, aber im Kopf habe ich das so.
Ja.
Und Linksverteidiger Dortmund, Digga, also für mich ist es, selbst wenn der kommt, ist der nicht sicher gesetzt. Oder korrigierst du mich?
Ja, es wird halt entscheidend sein, was dann passiert, wenn Benze Baini zurückkommt, ne?
Ja, aber glaubst du, wenn der kommt, dass nicht die Variante Schlotti-Süle oder beziehungsweise Wolf-Meunier gezockt wird?
Also am Anfang sicherlich, weil du den jetzt nicht, das ist jetzt kein Spieler von einem Format, ich meine, der hat für Holland U21 so, ich glaube, seine größten Leistungen bis jetzt in Anführungsstrichen erbracht, der ist, keine Ahnung, nach 2000 geboren, wahrscheinlich ist er jetzt so, ja, 21 dürfte er wahrscheinlich sein.
Das 21,
hat genau. Hat jetzt noch nicht viel in der Premier League oder so gerissen. Ich gucke jetzt gerade mal nebenbei. Ja, 12 Spiele in der Premier League, 11% Spielminuten, also auch eigentlich fast immer nur Joker-Einsätze bekommen. Zweite Liga oder EFL Cup halt für Chelsea, drei Spiele gehabt dieses Jahr. Das ist jetzt keiner, der mit Stats kommt und der mit einem Standing kommt, wo du sagst, der kommt und 2 Tage später steht er in der Startelf. So, weißt du, also der wird seine Zeit brauchen. Du wirst, ich bin mir fast jetzt schon sicher, selbst wenn er heute oder morgen kommt, kann ich mir kaum vorstellen, dass er am Wochenende startet. Wahrscheinlich wird es wirklich sogar auf so eine Schlotti-Linksverteidiger-Sache erstmal hinauslaufen. Ich glaube aber schon, dass wenn du so einen jetzt holst, dann wird er dich auch, sind wir wieder beim Thema, wird er dich gut Geld kosten. Dann holst du den natürlich aus der Premier League auch mit gewissen Erwartungen und dann wirst du schon erstmal versuchen, den auf Linksverteidiger zu installieren, bis ein Benze Baini zurückkommt. Und dann ist halt da auch einfach die Frage, der hat zwar bessere Möglichkeiten als den Elmas in Leipzig, aber ähnlich wie den Elmas in Leipzig sehe ich dann einen Korridor von 3, 4, 5 Startelf-Einsätzen, in denen er halt einfach abliefern muss, damit er gegenüber dem Benze Baini, der es jetzt zuletzt auch besser gemacht hat in Dortmund, halt wirklich eine Position entwickeln kann für sich, wo er ja Ansprüche auf diesen Startelfplatz anmelden kann. Weil wenn du dann nicht lieferst, kommt ein Benzebaini wieder, steht hoffentlich im Saft, das wird natürlich auch so ein Thema sein.
Der wird sehr verletzt sein, wenn er wiederkommt.
Kannst du mir erzählen, ja, das ist halt auch so ein Thema, selbst wenn nicht verletzt, viele denken ja, okay, die Leute kommen aus Afrika und Asien wieder und dann spielen sie halt. Ey, es gab schon so viele Beispiele, wo die Spieler dann einfach mit so einem Turnier mitten in der Saison, ich erinnere auch an, ich glaube, das war Olmo Olympia vor ein oder zwei Jahren, der kam wieder und der hat es einfach nicht mehr geschafft, auf einen Fitnesslevel zu kommen, mit dem er bei 100% den Rest der Saison war, weißt du? So, und das wird mit Sicherheit auch, ich weiß nicht bei wem, aber bei ein, zwei von diesen Turnierspielern wird es passieren, dass sie wiederkommen und die kriegst du erstmal nicht auf das Level, dass du sagst, die können wieder 90 Minuten in der Bundesliga gehen. So, ob das bei Benzebaini passieren wird oder nicht, keine Ahnung, ist rein spekulativ. Das ist aber eine Möglichkeit, die Marzen zugutekommen könnte. Man muss aber eigentlich von dem Szenario ausgehen, Benzebaini kommt wieder und wenn ein Marzen keine guten Spiele bis dahin gezeigt hat, dann ist er erstmal in der Herausfordererrolle.
Jo, unterschreibe ich und ist für mich auch, ich weiß nicht, wir wissen ja beide nicht, für wie viel Geld er reinkommt, aber ich würde mal tippen, so 8 bis 10 Mio wahrscheinlich.
Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Laie sogar eher, oder? Also
Nein, ich meine in Kickbase.
Ach so, ja. Das, also kann ich jetzt nicht sagen, aber er wird wahrscheinlich so einen Preis haben, dass du sagst, wenn es ein Dortmund-Starter wird, absoluter Stil.
Ja, richtig, genau.
Und wenn nicht, schmeißt du Kohle aus dem Fenster.
Richtig, weil momentan, also wenn man sich die Marktwerte anguckt, so ein Riason ist bei 13,8, Meunier bei 4,3, wo ist ein Wolf, 7,3. Also ich tippe, also vom Gefühl her wird das so ein 8 bis 12 Spieler.
Ja.
Und ich, also mein Ziel wäre wahrscheinlich, wenn er auf den Markt kommt, ich muss ihn für Marktwert bekommen oder so leicht über Marktwert, aber das wird halt so ein Fight, glaube ich, wo 18 Leute in der 18er Liga denken,
paar hundert K drüber.
Genau, paar hundert K drüber und dann ist halt der die dicksten Eier hat, so gefühlt, kriegt den und dann wird halt gegambelt, weil, ist schwer, aber für mich auf jeden Fall auch kein Overpay-Kandidat. Also Sancho, wahrscheinlich wird der so für 25, 30 reinkommen. So gefühlt einfach nur. Ich weiß es nicht. Also Leute, jetzt nicht, dass irgendwie nicht wahre Münze nehmen hier meine Aussagen. Ist einfach nur vom Gefühl her. Ich habe da nichts zu melden. Aber das ist für mich einer, wo du dann eher mal 3 bis 5 Millionen wahrscheinlich overpayen könntest.
Ja.
Wenn du drauf gamblen willst. Das größte Gamble gibt es wahrscheinlich gar nicht als Jadon Sancho.
Nee, safe. Größer Gamble der Rückrunde.
Ist es Sancho oder Sancho?
Boah, kann ich dir nicht sagen.
Hey, Digga.
So britisch ausgesprochen ist wahrscheinlich schon so, du verschluckst es wahrscheinlich so ein bisschen so Sancho-mäßig. Ne?
Sancho,
keine Ahnung.
Ja. Du warst doch früher im Stadion, als ihr gerufen habt, mit der Nummer 7,
James. Ja, aber als ob diese 80.000 Deutschen da im Stadion
Sancho. Und
Bobby Dicke ganz vorne weg das richtig ausspricht.
Ja, Jadon, Sancho.
Ja, wirklich,
ey. Ja, schön. Ja gut, also ja. Dortmund, wie ist denn allgemein dein Take als Dortmund-Fan zur Rückrunde?
Boah.
Bist du erstens, also das haben wir gar nicht drüber geredet, bist du überrascht, dass Terzic Trainer ist weiterhin? Und was sagst du zu Co-Trainer Schein und Co.?
Also ich bin nicht überrascht, dass er weiterhin Trainer ist. Mein Take so zum Ende der Hinrunde war ja, mich würde es, also hört sich jetzt auch wieder so böse an, aber mich hätte es gefreut, wenn du da was veränderst auf der Trainerposition, weil ich da einfach nicht das Riesenpotenzial drin sehe, so. Aber eigentlich war das ja auch schon so ein bisschen ja, Richtung Ende der Hinrunde durchgesickert und so, dass man sich vielleicht so umschaut nach Leuten für nächstes Jahr, weil im Moment der Markt natürlich auch sehr klein ist und dann das Jahr mit ihm noch durchzieht und so weiter und so fort. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass der Trainer bleibt. Mich hat diese Shahin-Bender-Geschichte halt safe überrascht. Ich glaube, da hat niemand großartig was geahnt vorher, bevor das konkret wurde. Finde ich geil. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Ding ist von Shahin soll es dann mittel- bis langfristig auch machen, als Cheftrainer. Vielleicht ja nach der Saison, keine Ahnung, was da schon abgewickelt ist und was nicht. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Für den Moment finde ich es halt für das Szenario, dass Terzic Cheftrainer bleibt, zumindest so mit die geilste Möglichkeit, dass du halt da so Shahin und Bender hinten dran hast, die vielleicht ein bisschen was verändern können.
Ja, also ich finde es auch eigentlich eine coole Idee, um nicht den Trainer zu schassen. So, du hast jetzt was verändert. Ja. Du hast zwar neue reingebracht, die wahrscheinlich zwischenmenschlich auch echt geil zurechtkommen mit allen anderen. So, du kriegst Reus wieder besänftigt. Was auch wahrscheinlich wichtig ist, die Kabine kriegst du vielleicht wieder ein bisschen hinter dich.
Mhm.
Also kein schlechter strategischer Move. Und ich erinnere mich auch an die, ich glaube, Kicker hat es zuerst gepusht. An den Kicker-Push war nur Schein zum BVB. Und mein erster Gedanke war, okay, Terzic ist gone.
Ja.
Ja, dann war es doch nicht, aber ich fand eine schöne Lösung. Aber Bench, ich gebe dir recht, ich hätte auch aus Kickbase-Sicht, fände ich es auch geiler, wenn da jemand spielt, der Bock hat auf, Leute, lass mal Handballfußball spielen.
Naja, also ich bin gespannt, wie viel jetzt dadurch wirklich verändert wird. Ich habe jetzt noch gestern sowas gelesen wie Terzic will, dass Bender und Şahin das Training leiten und Bender irgendwie Defensivspieler vor allem halt anleitet, Şahin die Offensive. So, deswegen, das hört sich schon danach an, als ob auch so operativ in Anführungsstrichen, also was wirklich Inhalte angeht, die beiden da echt relativ viel Verantwortung kriegen und übernehmen sollen. Und das könnte dann schon zur Folge haben, dass sich da ein bisschen was verändert. Die Frage wird halt nur sein, bleibst du grundsätzlich bei derselben Idee wie zuletzt und springst tausendmal zwischen deinen Ideen und erzählst in der einen Woche, du willst Ergebnisfußball spielen und in der nächsten versuchst du wieder die Sterne vom Himmel zu spielen. So, also das wird halt das Entscheidende sein und das liegt halt nach wie vor dann bei Terzic als dem mit dem größten Hebel sozusagen.
Ne? Ja. Kannst du als Dortmund-Fan noch Interviews von ihm schauen und nicht getriggert werden?
Nee. Okay. Also, das hört sich alles immer so negativ an. Ich finde, das ist eigentlich ein geiler Typ.
Ja,
so.
Ey.
Natürlich hat man den damals gefeiert, als er aus dem Nichts kam und die eine Saison da dann noch Pokal geholt hat und komplett geil zu Ende gemanagt hat und so. Ey, so natürlich ist das ein guter Trainer auch. Das ist halt einfach nur eine Position, in der du halt auch krass eingreifbar jetzt im Moment bist und in der Ergebnisse halt einfach für oder gegen dich sprechen und so ist es halt. Und blöd gesagt sind wir ja auch irgendwo in Anführungsstrichen wie die Medien so, weißt du, also wir können hier sitzen, relativ einfach über alles reden, machen uns jetzt nicht irgendwie in Anführungsstrichen angreifbar, dadurch, dass wir irgendwie sehr offensiv unsere Meinung vertreten und so hört sich dann halt auch immer ein bisschen böse alles an, aber am Ende des Tages, ja, weiß ich nicht, ich habe ja schon in der Hinrunde auch, wenn wir da in der Freitags-PK saßen bei uns, ey, wie oft ich da saß und wenn wir bei Dortmund waren, so gemeint habe, ey, ich kann mir die PKs nicht mehr angucken im Moment, weil ich halt einfach das Gefühl habe, so Terzic bei ganz vielem, was er sagt, steht so ganz groß, ganz vorne auf seiner Stirn oder in seinem Kopf, so dass er es immer auf dem Schirm hat, erstmal so, wie kann ich jetzt am besten auf diese Frage antworten, ohne mich angreifbar zu machen? So, der versucht halt gefühlt seit Monaten alles zu umschiffen, wo er irgendwie eine klare Kante zeigen muss, weißt du?
Ja, finde ich solide.
Und das Mensch, nervt mich halt einfach.
Gebracht. Ja, also mich, ich bin ja komplett neutral, was die Bundesliga angeht. Mich regt das sogar auf, weil ich ja auch beruflich jetzt, ich muss ja auch fast jede Dortmund-PK mir angucken und die Postgame-Interviews, dass ich was erzählen kann hier in unseren Formaten. Und mich triggert das auch hart, weil ich auch genau dieselbe Gefühl habe. Digga, ich habe manchmal das Gefühl, der hat keine stringente Linie.
Ja, ja.
Aber das ist jetzt auch nicht die Aufgabe hier im Kickbiss-Podcast. Wollte nur mal deine Meinung dazu hören.
Yes. Gut. Aber dann haben wir last but not least nochmal den Rekordmeister hier in unserem Transfers- und Gerüchte-Check.
Ja, werden die Deutscher Meister?
Ey, also ich sage, Leverkusen macht's.
Okay, schön. Nur ich wollte nur gucken, ob du stringent bist, weil ich erinnere mich, im Weihnachtspodcast hast du auch gesagt, Leverkusen macht's.
Naja, ja, ich bin straight.
Ich weiß noch nicht mal mehr, was ich gesagt habe. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Ich habe bestimmt gesagt, die Bayern machen es, oder? Ich wäre jetzt nämlich der Meinung, die Bayern machen es. Ja, genau, gut. Wollen wir eine Wette machen, Bench?
Nee, lass keine Wette
machen. Aber guck mal, das ist doch geil, so eine Wette über die ganze Saison hinaus.
Und dann haben wir es am Ende der Saison wieder vergessen?
Ja, aber wir sind ja safe. Also, Bench, die Chancen sind ja bestimmt nicht schlecht, dass wir den 34. Spieltag irgendwie gemeinsam in München verfolgen werden, intensiv.
Also, wenn wir das sowieso so lange noch im Kopf haben müssten, dann schaffen wir es ja auch, oder schaffst du es ja auch, das bis nächste Woche Podcast auf dem Schirm zu haben. Wenn du dir einen geilen Wetteinsatz bis nächste Woche überlegst, dann bin ich dabei.
Okay, wir machen es so. Wir überlegen was, aber auch die Hörer können gerne mal. Wir haben ja einen Discord-Channel. Wozu haben wir einen Discord-Channel? Haut gerne mal unseren Discord-Channel. Ihr könnt auch gerne Instagram-DM oder Facebook-DM oder auch gerne help@kickbase.com, wenn ihr keine sozialen Netzwerke habt. Gibt ja manche, die keine sozialen Netzwerke haben, Bench.
Naja.
Darfst nicht drüber lachen. Jedem seine Entscheidung. Die
dann aber Podcast hören, meinst du?
Wie bitte?
Meinst du, es gibt Leute, die kein einziges soziales Netzwerk haben, keinen Account da besitzen, aber Podcast hören? Vielleicht ein ganz paar.
Ja, weiß ich nicht. Also, es gibt alles. So, ja. Es gibt jemanden, der den Podcast hört, der gerade Liegestütze macht. Es gibt jemanden, der den Podcast hört, der gerade Rasen mäht, obwohl Rasen mäht im Winter. Oh, gibt's safe.
Gibt's wahrscheinlich schon,
ja. Gibt's irgendwo in USA, Grüße in USA.
An der Stelle.
Der Rasen mäht. Ja, es gibt alles. Das gibt's auch, Mensch. Das gibt's.
Ja, auf jeden Fall Quintessenz von dem Ganzen hier wieder, bevor wir zu weit abschweifen, gerne bei Discord mal so Wetteinsatzvorschläge, aber geile, nicht sowas wie, ja, hier Essen oder da keine Ahnung, buntes Tablett oder so beim Team-Event.
Ja.
Mach mal was Geiles, was wir noch nicht hatten. Einfach was Originelles.
Was auch
nicht so mitbekommt. Nicht so singen im Podcast oder so, weißt du nicht? Einfach was Geiles,
Digga,
was
man, singen,
wo man nicht direkt dran denkt.
Ja, verstehe ich. Also ich habe im Kopf immer so, die PK ist ja eine Plattform, wo audio und visuell wir beide meistens live zu sehen sind. Da könnte man irgendwas Witziges machen.
Ja, aber also in so einem Audio- oder Videoformat von uns ist ja viel mehr so, also da kannst du ja nicht viel mehr machen, außer irgendwas, was dann einen peinlich berührt oder so. Weißt du, ich habe jetzt an sowas gedacht wie, keine Ahnung, Anfang der nächsten Saison dann, so, mir wäre jetzt zum Beispiel eingefallen, der Gewinner der Wette von uns darf sich ein Testspiel Anfang der nächsten Saison aussuchen, zu dem der andere ihn einlädt und wir covern das einfach über unsere Kanäle oder so, weißt du?
Also wenn, ich weiß nicht, ob bessere Vorschläge reinkommen, das ist ein sehr guter Vorschlag.
Ja, aber sowas, wenn ihr geile Ideen habt, gerne in die Channels.
Sehr gut, schön. Bench, Bayern.
Bayern, Mukiele, Dyer, Pajinha. Also.
Wird der Pajinha ausgesprochen?
Ich glaube, dieses LH, weil der wird ja mit LH
und Portugiesisch
nach dem N. Ich glaube, das wird so ausgesprochen.
Der ist aber Portugiese, gell?
Ja, aber nagel mich nicht drauf.
Sag nochmal nach. Sag nochmal.
ich kann doch nicht sowas aussprechen vernünftig.
Pajinha. Ah, doch, kann sein. Ja.
Also. Ich glaube.
Also, was ist los bei den beiden? Ich will erstmal von dir hören, was glaubst du, wer kommt noch und wer kommt nicht?
Also, Mukiele kann ich gar nicht einschätzen. Das ist ja auch noch so relativ frisch im Moment, ne? Ich glaube, was man zuletzt gelesen und gehört hat, schon wieder, was da schon wieder für Querelen irgendwie am Start sind, dass das mit Pajinha wieder nichts wird. Und ich glaube, Dyer kommt. Weil der soll ja auch extrem günstig jetzt sein. Das ist jemand, der internationale Erfahrung hat, der richtig schon Spiele auf dem Buckel hat auf Top-Niveau, der kann Sechser und Innenverteidiger spielen. Ich glaube, der hat sogar Anfang seiner Karriere damals bei Sporting teilweise Rechtsverteidiger gespielt. Sehe ich ihn zwar jetzt nicht unbedingt, aber so das wäre so eine Allzweckwaffe. Das wäre im Prinzip das, was letztes Jahr mit Blind versucht wurde in besser.
Eins, Bench, geil. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf Daily Blind 2.0 einfach. Und ich bin davon überzeugt, dass die beiden das machen. Die haben es schon mal gemacht. Das ist die sicherste Variante. Du weißt, was du bekommst. Der kann, wie du gesagt hast, Sechser spielen, IV spielen. Das ist genau das, was du brauchst. Mich würde es überraschen, wenn er nicht kommen würde. Weil, also, was will der? Zockt der momentan aktiv? Also, ist der Starter? Ja, also
der ist bei Tottenham. Nein.
Ja, siehst du? Genau.
Ja.
Kommt also ich und dann auch, hast du halt.
Auf jeden Fall.
Genau, und dann hast du es halt auch. Dann holst du vielleicht nur einen Rechtsverteidiger und that's it. Und Mukiele, also fände ich geil, wenn er kommt. Ich glaube, könnten. Ich weiß nicht, wie er zuletzt gezockt hat. Bei PSG zockt er, gell?
Ja.
Digga, was so Gerüchte. Du merkst, wie ich manage. Ich informiere mich erst aktiv, wenn die Leute da sind.
Ja, aber also so meine ganz, 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 ganz persönliche Einschätzung ist, du holst Dyer, das ist jemand, der nicht so krasse Kickbase-Relevanz aus meiner Sicht hat, weil das einfach so ein Allzweckwaffen-Backup ist so. Der kriegt vielleicht so viele
Minuten
und Punkte in der Rückrunde zusammen wie einen Pavlovic in der Hinrunde.
Safe, genau, so 4-5 mal Startelf aus dem Nichts einfach, weil er verletzt
ist. Pavlovic hat jetzt zuletzt auch einen zu großen Hype dafür erfahren, dass ich ihn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder auf der Bank sehe in der Rückrunde und auch erstmal ein paar Spiele auf der Bank und nur mit Minuten. So, ein Dyer wäre wahrscheinlich jemand, wo du sagen kannst, ey, für 5, 6 Millionen, wenn er die zwischenzeitlich wert ist, nimmst du mit, weil wenn sich dann mal ein Startelf-Einsatz anbahnt, ist es ein krasser Schnapper, aber mehr als diese 5, 6 Mio willst du für den auch nicht opfern, weil meistens gammelt der halt auf der Bank so. Und Mukiele kann ich mir einfach nicht vorstellen, so richtig, weil, also Bayern wird jetzt nicht für so einen Spieler, der jetzt auch nicht derjenige ist, wo du sagst, ey, der etabliert sich jetzt als absolute Bank in unserer Champions-League-Truppe so, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern für so einen Spieler, der mehr oder weniger dein Level einfach nur hält und dich in die Breite verbessert, jetzt im Winter 20, 25 Millionen ausgibt. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass PSG für die Kohle mal sowas von scheißegal ist und für die Mukiele halt auch ein vernünftiger Backup im Moment ist, den jetzt auf einmal irgendwie für 10 Millionen weiterschiebt, so, weißt du? Deswegen, ich glaube nicht, dass Bayern da. Also, es würde mich überraschen, wenn die einen Deal hinkriegen, wo du sagst, ey, für das Geld kannst du den auf jeden Fall holen, um den Kader zu verbreitern. Aber wenn die halt wirklich, keine Ahnung, irgendwas um die 20 Millionen für den zahlen müssten, wäre ich auch nicht überrascht, wenn sie das nicht machen und es dann versuchen nochmal irgendwie auf anderem Weg mit einem anderen Backup, aber erstmal Leimer wahrscheinlich das größte Schnäppchen in der Bayern-Startelf ist.
Ja, also kurz zu Mukiele nochmal. Ich habe mir gerade mal die Transferhistorie von ihm angeschaut und die Ablösensummen. Also Leipzig hat mal 16 Mio für den bezahlt an Montpellier, Paris dann 12 nur noch und so gefühlt ist es ein ewiges Talent. So, ich weiß, dass er kickbase-relevant war bei Leipzig teilweise, weil er einfach Leipzig damals noch mehr Ballbesitzfußball gespielt hat. Und einer ist, der immer wieder den Weg nach vorne sucht. Also ich glaube, wenn er kommt und Spielzeit bekommt, ist das ein kranker Kickbase-Punkter bei den Bayern. Mhm. Weil er hat auch so ein bisschen Benji Pavard-Vibes. So kopfballstark, körperlich stark, aber immer wieder Weg nach vorne. Fände ich sexy, wenn er kommen würde. Ich kann es aber auch nicht einschätzen und ich würde es auch wenig verstehen, wenn er jetzt kommt. Aber ich erinnere mich, dass die Bayern, glaube ich, vor 2 Jahren, als er zu Paris gegangen ist, schon mal Bock auf den hatten.
Ja, das, ich glaube auch, dass da irgendwas war. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau dran erinnern, aber ich meine auch, dass sie dran waren. Ja, aber ich, also alleine so aus Paris-Position, den jetzt abzugeben, damit du dann jetzt einen halben Januar Zeit hast, auch dich wieder auf die Suche machen zu müssen, so, und wahrscheinlich von Bayern halt nicht richtig gut Kohle dafür zu kriegen. Weiß nicht, ob die Not besteht irgendwie auf deren Seite, weißt du?
Ja, nee, weiß ich auch nicht. Bin gespannt. Also, ja, und du hast auch Masraoui, kommt ja auch in 4 Spielen wieder. Du kriegst es mit Leim ganz gut gecovert. Hast zur Not sogar Kimmich, das können wir auch drüber reden, Kimmich als Rechtsverteidiger, das ist ein Testspiel jetzt gewesen, ist mit Pavlovic in der Startelf. Also, du hast Optionen. Ding ist halt, also, wenn Leimer sich verletzt, also, es verletzt sich 2 Spieler und du bist am Arsch.
Ja. Und das sieht man nicht gerne in München.
Richtig.
Deswegen, also, es kann schon gut sein, dass da was passiert. Ich würde sagen, da ja 80% Wahrscheinlichkeit, dass der kommt. Mukiele vielleicht so 50-50, wenn es hochkommt. Und Pagina würde ich niedriger einschätzen.
Ja, was gibt es denn noch? Also, gibt es andere Rechtsverteidiger, die momentan möglich sind? Gibt es andere Gerüchte?
Boah, keine Ahnung. Also. Mir fällt jetzt nichts ein, mit dem Bayern irgendwie schon mal in Verbindung gebracht wurde oder was ich jetzt so auf Anhieb sehe, ehrlich gesagt.
Ja, verstehe.
Es wird sicherlich sich irgendwas ergeben, so, aber jetzt so auf dem Schirm habe ich nichts.
Nee, bin mal gespannt. Also bin echt gespannt. Und wenn jemand kommt, also ich weiß, Mukiele vom Spielziel, den kennen wir alle, aber also wenn jemand kommt und wenn ein saftiger Braten kommt, Leute, dann müsst ihr da drauf gehen. Dann ist das so genau die Chance, weil dann hast du, wenn Bayern für 40 Millionen Rechtsverteidiger holt, dann wisst ihr, dass das der ist, der vielleicht Pavard-Punkte machen könnte. Und dann ist das wahrscheinlich so der Overpay, die größte Overpay-Garantie oder die größte Punktegarantie, die zum Overpay leiten sollte, die ihr bekommt diesen Winter.
Ja, sehe ich genauso.
Weil sonst, also es gibt keine andere Position in der Bundesliga, die besser punkten könnte als ein Neuzugang Bayern-Rechtsverteidiger. Gibt's nicht.
Ja, safe.
Keine andere Position bei irgendeinem anderen Top-Club ist offen, wo was passieren könnte. Also klar, bei Leverkusen so sollte Andrich zocken, sollte Stanisic zocken, Hinkapje, die werden alle geil punkten, aber keiner kommt an Rechtsverteidiger Bayern ran.
Nee, Bayern Rechtsverteidiger auch einfach mit Masraoui, wenn er spielt, mit Pavard davor, hey, und so.
Das ist so
traditionell einfach geil.
Ja, das ist eine Kuh ist, dass sie gemolken wird. Wie heißt die denn nochmal hier? Nee, Boston Consulting, genau, Cash Cow ist das.
Ja.
BCG Matrix.
Ja, Mann. Sehr gut. Dann, Janni.
Jo.
Dein Part nochmal.
Ja, wir machen Einkaufswagen jetzt. Und ich sag euch im Einkaufswagen, ich mach's fies. Ich mach's, heute ist Schlagzeilentag. Ich nenne einfach nur die Namen im Einkaufswagen, die ich empfehle. Und ausführlich bekommt ihr sie erklärt, wenn ihr darauf Bock habt überhaupt, wenn ihr es reinhauen wollt, das Video, in Kickbase Kickoff heute. Den Link zum Video packe ich auch gerne in die Shownotes, da kriegt ihr nochmal die Erklärung. Trotzdem hier meine Kaufempfehlung für diese Woche.
Jannis Einkaufswagen.
Powered by Subway.
De Ligt, Leimer, Pavlovic in Klammern, je nachdem, wie es Leimer geht. Meunier, Schlotterbeck, Süle. Süle, Gamble kann ich. Ach, ich wollte nicht sagen, ne? Scheiße, ich erkläre schon wieder, Bench.
Weiter.
Ja. Seiwald, Haberer, Aronson, Schäfer, Knoche, Djogoleite, Kral, Kübler. Ja, ich muss in Klammern sagen, leider, weil ich mich sonst nicht traue. Sonst denken die Leute, ich kaufe safe Kübler. Schau euch einfach das Video an, da kriegt ihr es detailliert. Salai, Gulde, Sedilla, Ninja, a.k.a. Ninja, Stark, Agu, Leveling, Kaminski, ich sag extra laut so, Leute, die ich richtig hart empfehle, Borno, Kainz, Waldschmidt, Stanisic, Andrich, Loschek, Teller, Incapie.
Könntest du auch bei so einem, wie heißen die nochmal, so Poetry Slam mitmachen, Janni?
Meinst du? Nee, da bin ich zu wenig wortgewandt für.
Ja, aber so mit der Betonung.
Ach,
und
so.
Dann so deiner Gestik,
ja,
dazu.
So, sie ging in den Wald hinein. Ja, schön.
Und kam wieder raus.
Ja, shit. Dramatische Wendung.
Ja, ich hoffe, da saß jetzt keiner im Auto gerade.
Und kam wieder raus. Alter, Plot-Twist, shit, die kam wieder raus. Ja, ja. Poetry Slam okay. Ist auch was. Warst du schon mal auf dem Poetry Slam?
Nein. Also doch, ich hab mal, also es gab mal so, oder ich weiß nicht, wie da im Moment das Game so ist, aber so eine Bielefelderin war da irgendwie eine der ersten, die damit so groß wurde und so richtig krass wohl war. Deswegen hat man da mal so am Rande ein bisschen was mitbekommen, aber nie irgendwo gewesen beim Poetry Slam.
Also Digga, ich war einmal auf dem Poetry Slam und ich habe mich richtig, ich habe mich scheiße gefühlt, weil ich dachte, ich wäre was Besseres an dem Abend. Weil ich dachte so, alle Leute, die auf dem Poetry Slam, Digga, sind richtig intellektuelle Leute. Und ich dachte, mir auch an dem Abend habe ich so kurz gedacht so, ah, oh, guck mal, der Janni geht auf dem Poetry Slam, wie gebildet der ist. Hab so noch Snaps verschickt an die Leute, Poetry Slam, dachte so, oh, die denken bestimmt, ich bin der richtige Kracher intellektuell. Aber dann habe ich da währenddessen gedacht, Digga, das ist, ich nimm's, also wenn Leute das geil finden, das ist ja auch komplett typabhängig, das ist komplett Geschmack. Aber für mich, ich dachte so, geil, wie wortgewandt Leute sind, aber ich muss mich jetzt nicht da hinsetzen und denen zuhören, wie die Sachen betonen und geile Wortwendungen. Also klar, also ich sag dir ehrlich, ich höre mir lieber Moneyboy an, der geile Rhymes kreieren kann in seiner Birne, als ein Poetry Slam. So, das ist wahrscheinlich unfair des Aufwands gegenüber, aber das ist für mich mehr Entertainment. Und mir geht's eigentlich in der Freizeit eigentlich primär um Entertainment.
Ja, null despektierlich gegenüber denen gemeint, die das machen und sicherlich auch gut machen und die das feiern, aber gehe ich komplett mit bei dir, ist einfach nicht mein Ding.
Ja, und wenn ihr da hingeht, Alter, fühlt euch nicht besser. Mensch ist Mensch. Lebewesen ist Lebewesen.
Geil.
Gut. Außer Kickbase Manager, so kennst du dieses Meme? Sind
besser als.
Genau, richtig. Kennst du dieses Meme so, what makes people feel superior? So, was, so, jetzt steht dann irgendwie, ja, keine Ahnung, so gute Jobposition, ich weiß nicht, was da dann steht. Da gibt es so zwei Balken und der dritte Balken ist dann so voll fett. Und dann gibt es dieses Meme, das halt, da steht so, er spielt das Sieg oder Kimmich geschossen oder sowas.
Kenn ich, glaube ich, nicht, aber ja, fühle ich.
Ja, aber sowas, ich sag dir, Digga, ein Poetry Slam kannst du gehen, kannst dich geil fühlen danach. Digga, wenn du dir jetzt einen Haberer einpackst für Marktwert, fühlt sich tausendmal geiler. Brauchst nicht so ein Poetry Slam gehen. Sparst dir 20 Euro, zahlst du schön für Kickbase ein paar Groschen im Monat und hast eine geilere Zeit.
Und weißt du, wer auch ein bisschen besser ist als der Rest? Leute, die einen kranken Draft veranstalten für ihre Rückrunde.
Und auch Leute, die einfach geile Überleitungen in den Podcast reinknallen. Bench, stark. Ja, Draft. Draft, Philipp ist der Liebe, der uns gestern, der uns in seiner Story markiert hat. Und seine Story, alle, die jetzt noch, ich weiß nicht, wie viel Uwe es reingehauen haben, falls ihr noch nicht gesehen habt, geht auf Instagram. Wenn ihr nicht Instagram habt, dann fragt einen Kollegen oder sowas. Das ist auf jeden Fall worth it. Die haben eine Szene aus ihrem Draft in die Story gehauen und ich habe gedacht, Alter, was ist das Bingo? Die so gefühlt haben die Bingo gespielt. Die haben Losfeen vorne gehabt, die ganze Liga saß da, die haben Draftboard gehabt, die haben Nummern ausgelost, nachdem gedraftet wurde. Es war, ich weiß nicht, was dein erster Gedanke war, es war so, mein Gedanke war.
Hätte ich gerne.
Genau, mein Gedanke war, so vor zwei Jahren hat man das immer gesagt, so, hey, this could be us, but you're playing. So, genau das war's. Ich habe sofort so, wenn ich so an meine Uni-Jungs-Liga denke, so, das könnten wir sein, aber wir machen es nicht.
Ja, fühle ich sehr.
Ja, deswegen schaut euch einfach mal rein und deswegen haben wir uns auch gedacht, ey, das muss belohnt werden. Philipp und die komplette Gang und auch die Losfeen, die auch vorbildliche Kickbase-Manager-Freundinnen waren an diesem Samstagabend. Props, wir haben es hart gefeiert, es ist Kickbase intern rumgegangen, alle haben gesagt, Alter, wie geil, wir lieben das, genau so soll ein Kickbase-Ding sein. Und da haben wir gesagt, ey, kommt mal in den Podcast rein. Mach ein kleines Outro, weil es da kein MVP gibt. Und deswegen gibt es Philipp gleich mit dem Outro, Bench.
Ja, sehr geil. Nichts hinzuzufügen. Ich freue mich aufs Outro von Philipp. Und ich freue mich drauf, dass wir uns dann nächste Woche hier wieder hören und nicht so lange Kickbase-Abstinenz mehr ist.
Nee, und wir haben selten so einen kurzen Podcast gemacht, Bench. Sehr gut. Kurz, ja, Mann, effizient. Weiter so.
Und also dafür, dass wir aber keinen Spieltag zu besprechen hatten, Stunde 15 ist schon auch solide.
Ey, eigentlich müssen wir so selbst reflektieren, so, wir haben eigentlich komplette Kategorien ja ausgelassen. Wir haben nur einen Einkaufswagen heute drin. Und trotzdem, das ist ja, das sollte uns zu denken geben auch.
Ja, aber weißt du, ach komm,
Philipp,
einfach weitermachen.
Jo, weitermachen. Leute, danke fürs Einschalten. Wir hören uns wieder hier im Podcast nächste Woche, aber sonst auf jeglichen anderen Formaten. Check gerne noch mal das YouTube-Video ab mit den Kaufempfehlungen für die Woche. Da gibt es nochmal ausführlich einen Einkaufswagen. Und jetzt ist die Stage Philipp und seiner Liga gegeben. Tschüss.
Servus und liebe Grüße, Bench und Janni aus Gera, aus dem wunderschönen Gera in Ostthüringen. Von unserer Kickbase Draft Liga. Wir feiern es sehr, dass ihr uns in die Story gepackt habt. Überragenden Samstag gehabt beim Kickbase Draft mit den Jungs aus Sommer da. Ganz liebe Grüße gehen vor allem raus an Tim Müller. Also wenn ihr mal irgendwo jemanden braucht, noch einen Job offen ist bei Kickbase für Organisation, Excel-Listen und Planung, einfach Nachricht an mich. Ich gebe die Kontaktdaten von dem Mann weiter. Absolut überragend. Ja, beim Draft natürlich auch ein oder andere traurige Gesichter. Es gibt auch so ein paar Sachen, gerade Ziege oder NJ mit den Weltklasse-Picks, Toussaint oder Jordan Sibachö, da frage ich mich echt, Jungs, was bei euch los ist. Aber naja, da kann man nichts mehr machen. Ne? Da kämpft er halt wieder um die hinteren Plätze. Bei mir war ganz wichtig, dass ich Leroy Sané helfen konnte. Und ja, wir bedanken uns einfach für das geile Produkt, was ihr gemacht habt. Wünschen euch eine geile Rückrunde und liebe Grüße aus Gera und sind wir da. Ohne Worte, Westworte.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.